wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken, euer Praktikum für die Ohren. Heute treffen wir uns mal bei diesem sonnigen Wetter zu Hause, und zwar jeder bei sich zu Hause. Wir nehmen nämlich online auf. Wir haben heute einen Gast, der uns angeschrieben hat über die Plattform podcaster.de. Hallo Podcaster. Genau. Da suchen wir, oder sind wir da vertreten, noch Pascal?
Ja, ne? Ja, sicher. Ich habe es mal aktualisiert jetzt, weil ja. Da war ja alles noch ein bisschen älter vom Text und ja. Von den Links. Jetzt ist das alles soweit aktuell.
Perfekt, also sind wir da vertreten. Also wenn ihr uns da findet, schreibt uns auch gerne an, wenn ihr euren Beruf oder euer Unternehmen oder was auch immer ihr euch vorstellen wollt. So, jetzt kommen wir zum Gast. Hallo, Herr Gast.
Ich grüße euch. Ich freue mich, hier zu sein.
Möchtest du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
Kann ich gerne machen. Ich bin der Christian, 36, wohne im schönen Sauerland und habe einen etwas ungewöhnlichen Werdegang hinter mir, sagen wir es mal so. Ich habe vor 20 Jahren eine Ausbildung angefangen. Ich habe einen ganz normalen Hauptschulabschluss, also nicht Akademiker studiert oder sonst irgendwas. Ich bin gelernter Werkzeugmechaniker, somit in der Metallindustrie beschäftigt. Habe vor ein paar Jahren mir überlegt, dass A, wir die meiste Zeit des Tages mit Arbeiten verbringen, B, dafür die Bedingungen einigermaßen gut sein sollten. Also wenn ich freitagsabends schon Angst vor Montag habe, stimmt was nicht. Hab dann angefangen, mir die Frage zu stellen, was muss mein Chef mir überhaupt bieten, damit ich langfristig bei ihm bleiben möchte. Und hab noch vor 2 Jahren in einer Social Recruiting Agentur nebenberuflich oder als Freelancer angefangen, wo ich Erstgespräche mit Menschen führen darf, die einen neuen Job suchen. Ich habe inzwischen über 10.000 Bewerber Erstgespräche geführt, die mir irgendwie alle das Gleiche erzählen, weil sie ihren Job kündigen wollen. Direkt vorweggenommen, es liegt in 8 von 10 Fällen an der Führung und ich trete damit mittlerweile in Vorträgen auf, um den Unternehmern, Selbstständigen und Führungskräften, die in ihren Mitarbeitern das höchste Gut sehen, das mit an die Hand zu geben, was sie brauchen, damit die möglichst lange bei ihnen bleiben und sich nicht denken, andere Chefs haben auch schöne Firmen. Was ich direkt vorweg sagen möchte, ich habe einen sehr trockenen und schwarzen Humor, also ich haue auch schon mal Sprüche raus, die anderen Menschen nicht so gefallen.
Das ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, das machen wir auch schon mal ab und zu, wenn wir sie gerade rausschneiden.
Wir schneiden hier nicht.
Wir schneiden. Ganz eine kurze Zwischenfrage an den Pugi. Hast du letzte Folge geschnitten gehabt?
Gar nichts.
Gut. Okay.
Warum?
Alles klar. Nur so.
Ich habe lediglich die Piepser eingebaut, die wir
vereinbart haben. Okay, die hast du eingebaut.
Ja, alles klar.
Perfekt. Dann sind wir ja auf der sicheren Seite. Okay, das heißt, Christian, du bist jetzt Hauptberuf, also kann man das sagen, Berater?
Kann man nicht buchen? Also man kann mich buchen, ja, man kann mich für Vorträge buchen. Ich habe auch einen Podcast und einen Blog zu dem Thema. Ich finde gerade das Podcast-Medium dann auch mit mehreren richtig geil, weil man dann nicht nur einen Monolog hat, sondern in einen Dialog gehen kann. Ich bin für Vorträge buchbar. Den letzten Vortrag habe ich jetzt am Freitagabend in Duisburg gehalten. Zur Erinnerung, das war da, wo 40 Grad gewesen sind. Und ich bin echt auf die komplett bescheuerte Idee gekommen. Ich stelle mich in einem Sakko auf die Bühne, weil ich das immer so mache. Das werde ich bei 40 Grad nie wieder machen. Und hauptberuflich bin ich immer noch in der Metallindustrie beschäftigt, bei einem deutschen Mittelstand. Wir machen Federn für Landwirtschaft, für Bauindustrie hauptsächlich. Ich bin dort als Werkzeugmechaniker tätig. Wer sich da nichts drunter vorstellen kann, ganz einfach ausgedrückt, würde das Unternehmen, für das ich arbeite, Konfetti produzieren. Wäre ich damit beschäftigt, einen Teil der Schere herzustellen, die das Konfetti ausschneidet. Ich bin für die Agentur tätig, wie ich eben sagte, Social Recruiting Employer Branding Agentur. Das mache ich als Freiberufler. Das sind so die 3 Dinge, wo ich meinen Tag mit verbringe. Also ganz normal angestellt, freiberuflich tätig und auf Bühnen in diesem wunderschönen Land unterwegs, um meine Perspektive zu teilen.
Wo warst du in Duisburg?
Das war eine Gesamtschule in Duisburg-Meiderich.
Ja, okay. Alles klar. Und dann haben da hast du einen Vortrag gehalten zu wem? Also wer kam da?
Das ganze Format nannte sich die Nacht der Redner. Das Format ist 4 Redner an dem Abend, je 20 Minuten. Und da kommen die Menschen hin, die sich für diese Themen, für Leadership, für persönliche Weiterentwicklung, für Unternehmertum interessieren. Da sitzen also wirklich, ja, da sitzen Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige, da sitzen unsere neuen Feelgood-Manager, die es mittlerweile glücklicherweise gibt im Publikum, um da ein paar Impulse mitzunehmen. Und da sitzen die, die irgendwo sagen, es muss auch anders laufen, als es momentan läuft. Ich könnte jetzt einfach auf die Politik schimpfen, ich könnte mich jetzt wieder hinstellen und sagen, dass unser Bundeskanzler absolut weltfremd und realitätsfern ist. Was ich nicht erst einmal behauptet habe, was ich öffentlich behaupte und was ich auch übers Kontaktformular ins Bundeskanzleramt geschickt habe, nur leider nie eine Antwort erhalten habe. Ich kann aber auch einfach mal ein paar Impulse rausgeben und zeigen, was wir selber ändern können.
Wir als Unternehmen, wir als Mitarbeiter, wir als Führungskräfte? Wer?
Wir im Kollektiv als Mitarbeiter, als Führungskräfte und zum Teil aber auch, das möchte ich direkt dabei sagen, es liegt nicht nur an den Angestellten. Es gibt Angestellte mit absolut realitätsfernen Forderungen, die auch nicht finanzierbar sind, muss man einfach so sagen. Mir fehlt irgendwo auf beiden Seiten eine vernünftige Basis. Es passt auf Seiten der Unternehmen nicht, teilweise überhaupt nicht. Es passt teilweise auf Seiten der Angestellten nicht, wobei viele Unternehmen ihre Denkweise vor 30 Jahren aufgehört haben, weiterzuentwickeln.
Worüber reden wir heute? Sollen wir über deinen Beruf reden, den du gelernt hast? Sollen wir über dein Recruiting oder über deine Vorträge oder wollen wir einen Mischmasch machen daraus?
Wir können da gerne einen Mischmasch rausmachen. Ich habe mir jedoch überlegt, dass das Ganze ja ein Bildungsauftrag sein soll für junge Menschen, die eine Orientierung brauchen. Und was ich da als erstes mal ansprechen möchte, ist, dass es nicht sein kann, dass Eltern die Berufswahl für ihre Kinder treffen.
Ist das noch so?
Ja. Das sehe ich ganz häufig noch so, dass Eltern die Berufswahl für ihre Kinder treffen, so frei nach dem Motto, mach dieses, mach jenes, dann hast du was Vernünftiges, was für die nächsten 40 Jahre funktioniert. Mhm. Das sind überalterte Regeln, die nicht mehr funktionieren. Also wir haben jetzt die letzten 40 Jahre Schach gespielt, jetzt spielen wir Mensch, ärger dich nicht. Das Problem ist, dass irgendwie alles noch versucht, Schach zu spielen, beziehungsweise Mensch, ärger dich nicht nach den Regeln vom Schach spielen möchte, was nicht funktioniert. Und anstatt die neuen Regeln zu lernen, sagt man einfach, früher war alles besser. Was nicht funktionieren kann. Die ersten Statistiken sind da, dass bis 60% der heutigen Grundschulkinder in Berufen arbeiten werden, die noch gar nicht existieren. Wir haben KI auf dem Vormarsch. Es ändert sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel momentan. Und dann einfach nur danach zu gehen, zu sagen, du musst irgendwas Vernünftiges machen, was vor 20 Jahren mal vernünftig war, das wird nicht mehr funktionieren.
Da haben Pascal und ich auch schon oft, wir treffen uns ja auch ab und zu mal privat, außerhalb dieses Podcast-Kontext. Aber das kann schon mal passieren. Und dann quatschen wir auch, wir haben ja auch mal gleiche, mal verschiedene Ansichten. Nur was uns so auffällt, ist, dass wir, also die Generation von uns, so in den 90ern geboren, 88, 90 um den Dreh, noch gelernt haben oder aufgesaugt haben, mach deinen Job vernünftig, sei nicht krank, geh auch ruhig mal mit dem Schnupfen zur Arbeit, stell dich nicht so an und arbeite, bis du umfällst. Und dann ist das auch erst Arbeit. Also wenn du abends nach Hause kommst von der Arbeit und du bist nicht kaputt, dann hast du auch nicht gearbeitet. Also zumindest ist das, was man so, was ich nicht teile, aber was ich so schon gelernt habe.
Ja, definitiv. Und erstmal stelle ich gerade fest, wir sind ungefähr gleiche Alter. Also ich bin 90 geboren. Und es ist tatsächlich so, dass sich die Spielregeln geändert haben. Du musst einfach nur funktionieren, du musst einfach nur machen und du musst da sein und dann wird das schon, das funktioniert nicht mehr. Wir sehen gerade diesen riesen Stellenabbau, wir sehen Insolvenzen, wir sehen Entlassungswellen, die in diesem Land passieren und du wirst schneller wegrationalisiert, als du gucken kannst. Die Arbeitgeber, die vor 5 bis 10 Jahren noch den Ruf hatten, wenn du da gelandet bist, dann hast du eine Jobgarantie, das ist vorbei. Wenn mich heute ein 16-Jähriger fragt, was soll ich machen, wäre meine Antwort, geh ins Handwerk, mach eine Ausbildung, pack einen Meisterbrief da drauf, dann hast du eine Jobgarantie, weil ich noch nicht sehe, dass KI ein Dach deckt, eine Heizung anschließt oder Stromleitungen verlegt. Das wäre so der erste Punkt, nur es kann nicht funktionieren, dass wir Anwesenheit mit Leistung gleichsetzen. Es kann nicht funktionieren, dass wir uns krank zur Arbeit schleppen, denn dann werden wir nicht mehr gesund. Und es kann nicht funktionieren, dass wir die Arbeit über alles stellen. Das ist der falsche Ansatz.
Ja, ich finde das, also ich bin auch ganz ehrlich, ich bleibe jetzt für einen Schnupfen auch nicht unbedingt zu Hause. Ne? Mhm. Also ist meine persönliche Einstellung, das kann jeder machen, wie er lustig ist. Wenn ich jetzt weiß, ich habe an dem Tag sowieso keine Termine. Ich habe mein Pensum für die Woche schon am Montag fertig gehabt, weil ich einfach ein bisschen Gas gegeben habe oder weil einfach gut lief. Workflow lief einfach geil. So, und dann geht es mir mal an einem Donnerstag nicht gut. Dann sage ich auch, komm, also ich bleib zu Hause. Ich kann ja auch Homeoffice machen dauerhaft. Also kann ich dann von zu Hause aus, dann mache ich ein bisschen E-Mail, dann mache ich noch ein bisschen telefonieren und gucke mir ein paar neue Gesetze an, die es da so gibt. Aber dann muss ich nicht ins Büro fahren dafür und erstmal andere anstecken. So, was ja theoretisch passieren kann. So bin ich halt gepolt. Ich kann aber auch jeden verstehen, der einfach sagt so, nee, leck mich am Arsch, ich bin krank, bleib zu Hause.
Richtig. Voll und ganz, das mit dem Schnupfen teile ich. Wenn ich arbeitsfähig bin, gehe ich arbeiten. Zumal, und das möchte ich aber auch direkt dazu sagen, ich habe sowohl in meinem Hauptjob als auch in der Agentur, wo ich tätig bin, die Führungskräfte, die ich in meinen Vorträgen im Ideal beschreibe, meine Abteilungsleiter stehen nicht hinter mir und peitschen mich an. Wenn ich da sage, ey, mir ist heute nicht so gut, ich mache jetzt mal ein bisschen langsamer, dann ist das vollkommen in Ordnung, dann wird das akzeptiert. Das heißt, es funktioniert. Und auf der anderen Seite, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn Leute krank feiern, weil sie einfach keinen Bock haben. Das ist asozial gegenüber meinen Kollegen, weil die dann das kompensieren müssen, was ich normalerweise machen müsste. Nur ich sage auch, wer wirklich krank ist, der ist krank. Und was in unserer Gesellschaft überhaupt noch nicht angekommen ist, das ist dieses ganze psychische Erkrankungen, Burnout, was du von außen nicht sehen kannst. Den gebrochenen Arm erkenne ich. Jemand, der psychisch krank ist, das sehe ich nicht. Dem wird schnell unterstellt, du stellst dich an, was nicht der Fall ist. Wer Kontakt mit Menschen hatte, die wirklich psychisch krank sind, weiß, wovon ich rede. Das heißt, hier ist das Mittelmaß gefragt. Wirklich krank, bleibt zu Hause. Krank feiern, weil du keinen Bock hast, funktioniert definitiv nicht. Das ist asozial.
Ja, bin ich der gleichen Meinung. Ich habe ja in meinem vorherigen Job als Sozialarbeiter mit Menschen mit psychischer Erkrankung gearbeitet. Und die haben halt alle einen Stempel. Ne? Die sind halt abgestempelt. Ja, die haben keinen Bock. Der könnte ja. Ich hatte einen Klienten, der war einfach richtig, richtig geiler Informatiker. Der hat da drauf gehabt. Der hat mir sogar, weil wir mir im Büro waren, konnte mir ab und zu mal helfen, weil ich was nicht hingekriegt habe, weil ich bin ja echt so ein Dino, wie der Pascal immer sagt, am Computer. Komplett ein Dino. Dann konnte ich meinen Klienten fragen, kannst du mal eben, ja, geh mal weg da. Hat der immer eben gemacht. Aber der ist nicht in der Lage, morgens um 8 Uhr irgendwo zu sein. Das schafft er nicht. Das heißt, und jetzt sind wir mal ehrlich, der ist halt Informatiker. So, man muss natürlich sich kennenlernen, man muss auch ein Vertrauen aufbauen, aber dann kann man zu dem einfach sagen, ja, Digga, das ist dein Job hier, wir wollen jetzt, weiß ich denn, die App hier so und so haben, die soll blau sein, soll das und das können und das soll bis Freitag fertig sein. Wann du das machst, ist mir egal. So, dann könnte der das machen, theoretisch. So, und allen ist geholfen, aber so sind die Firmen noch nicht alle. Also es gibt mit Sicherheit welche, die schon so sind, aber das müsste ja jeder Arbeitgeber so sehen, weil der ist ja gut. Der ist halt nur nicht gut darin, morgens um 8 Uhr irgendwo zu sein.
Der Punkt von dir ist gut. Ich möchte einen Schritt zurückgehen. Was mir momentan so richtig auf den Keks geht, wir suchen die eine Lösung, die für alle funktioniert. Und das kann nicht funktionieren. Ich kann nicht über flexible Arbeitszeiten in einem Dreischichtbetrieb sprechen. Das klappt nicht. Ich kann auch nicht über Homeoffice bei einem Maschineneinrichter sprechen. Ich könnte meinen Job aus dem Homeoffice nicht machen. Es würde schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Den Job für die Agentur könnte ich vor Ort nicht machen. Ich hätte bis dahin 1,5 Stunden Fahrzeit. Das dann für nachmittags für 2-3 Stunden rechnet sich nicht, wäre nicht möglich. Das heißt, wir suchen die Lösung, die für alle passt. Es funktioniert nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich jemanden habe, der quasi von überall auf der Welt arbeiten kann, wie der Informatiker, wo es zudem völlig egal ist, wann der das macht, nur die Deadline muss eingehalten werden, ja, dann gib dem doch die flexiblen Arbeitszeiten. Warum interessiert es dich, wann der an seinem Rechner sitzt?
Genau, sehe ich genauso.
Das ist der Punkt. Also ich kenne ja auch einige und das ist ja auch bei uns im Unternehmen so. Also wir könnten, glaube ich, 50% der Leute müssten nicht ins Büro kommen, theoretisch. Die können alles von zu Hause machen. Mein Job inbegriffen.
was ich wichtig finde, ist bei sowas, aber ich bin ja auch so ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich finde es halt ganz geil, wenn man dann zumindestens, ich sage jetzt mal, wenn man wirklich sagt, alle, ihr könnt Homeoffice machen oder flexibel Arbeitszeit, wann ihr wollt, aber alle 2 Wochen treffen wir uns mittwochs um 15 Uhr da und da und dann quatschen wir mal, wie geht es allen, was läuft so und dass man sich mal trifft so. Und auch vor Ort, wenn das machbar ist, wenn jetzt gerade einer in Berlin ist und die treffen sich in Duisburg, ist natürlich blöd, aber damit man sich auch nochmal so eine persönliche Ebene hat, finde ich, dann trinkt man ein Bier zusammen oder Fanta, isst dann ein Stück Kuchen. So, das finde ich schon wichtig.
Ja, und ich meine, die Agentur bin ich dann tatsächlich mal hingefahren, weil ich sage, ich möchte euch mal live sehen, ich möchte das mal sehen, für welches Büro ich quasi arbeite, war super. Da war ich allerdings für die schon ein paar Monate tätig. Mhm. Und auch das mit dem sich mal treffen, finde ich wichtig. Ja, das kann man machen. Nur dann kommt ja wieder dieses Totschlagargument, die Leute würden im Homeoffice nicht arbeiten. Erstmal ist das Schwachsinn, denn keiner arbeitet an seinem Arbeitsplatz im Büro oder in der Werkhalle 8 Stunden konzentriert durch. Das funktioniert überhaupt nicht. Nein. Und Punkt Nummer 2, ich gebe einem Mitarbeiter im Homeoffice ein bestimmtes Pensum an Aufgaben, was er zu erledigen hat mit einer Deadline. Dann gibt es 2 Varianten. Er ist rechtzeitig fertig, dann ist alles gut. Oder er ist nicht rechtzeitig fertig, dann wird er mir doch höchstwahrscheinlich erklären können, woran es gehapert hat.
Richtig.
Und wenn das dann halt nie funktioniert, ja, dann ist er wohl im Homeoffice wirklich nie am Arbeiten. Oder ich gebe ihm grundsätzlich viel zu viel zu tun. Das gilt es dann rauszufinden.
Ich sag mal, bei mir ist der Vorteil zum Beispiel, dass mein Chef wirklich sehr, wie soll ich sagen, der denkt halt sehr groß. Also groß im Sinne von, das darf man so nicht sagen und das steht auch so nirgendwo im Vertrag drin, aber der hat dieselben Ansichten wie ich. Sagt er, dein Job ist, ich mache Arbeitssicherheit und Gewaltschutz zum Beispiel, ne? Das ist mein Job. So, und dann möchte er, ganz doof ausgedrückt, dass das läuft. Ende.
Ja.
Egal wann, egal wo, egal wie. So, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Gefährdungsbeurteilung zum Beispiel erstelle und ich weiß jetzt, ich muss jetzt am Dienstag, was weiß ich denn, 5 Gefährdungsbeurteilungen schreiben für eine Motorsäge, für einen Wasserkocher, irgendwas. Und ich habe aber Montagabend bin ich damit schon durch, weil ich Bock hatte darauf, weil ich gerade einen Workflow hatte. Dann ist ihm das komplett egal, ob ich das dann bis Mittwoch aber nichts mache, in Anführungszeichen, weil das war die Aufgabe. Das passiert nicht, dass ich nichts mache, weil man hat immer irgendwie was zu tun, der Telefon geht und man fährt mal da und dahin. Aber dem ist wichtig, dass wir sicher arbeiten können, dass der Gewaltschutz gegeben ist. Und wenn das läuft, dann muss man sich auch nicht kaputt machen. Aber der erwartet auch, was ich auch verstehe, ist, dass wenn mal, keine Ahnung, irgendwelche Behörden kommen, auch alles da ist, was die haben wollen. Ja. Und nicht alle in Panik ausbrechen, so, oh, die kommen jetzt ja hier, das haben wir hier, können kommen, jederzeit.
Das Ergebnis muss da sein und das muss genau zum richtigen Zeitpunkt da sein.
Ja, am besten ist das dauerhaft vorhanden, aber...
Also, ja. Ja gut, in deinem Bereich geht das mit Dauer voran. Du machst das einmal fertig, dann ist es da. Und wenn halt jeder einhält...
Ja, genau.
Ja, ja. Wenn es jeder einhält und genau.
So. Kannst du mal eben?
Können wir gleich mal machen.
Ja. Nein, aber das finde ich halt, ist eine super, super Einstellung. Und da kann ich auch, da profitiere ich ja von. So, ich hab meinen alten Arbeitgeber, da habe ich aufgehört, weil der Job nichts für mich war. Da, ne, ich war vorher bei der AIDS-Hilfe Essen. Mega geiler Laden, super Leute da, wirklich. Aber ich hatte keine Lust mehr auf den Job. Der war nichts mehr für mich. Nach 7 Jahren, 6 Jahren habe ich gesagt so, nee, komm, reicht. Keine Lust mehr, wir wollen anderes machen. Und dann bin ich jetzt dahin gegangen, wo ich jetzt bin. Und da ist es einfach so, ich kann das halt machen. Ich kann meine Zeit frei einteilen. Kollegen, die im Gruppendienst arbeiten zum Beispiel nicht, weil die haben ja nur mal Menschen mit Behinderungen da vor Ort, die können ja nicht sagen, ich komme erst um 11, sieh mal zu, wie du klarkommst. Mhm. Ne? Ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. Gut.
Ja, wir schieben heute alles auf die Hitze, wenn sowas passiert.
Boah. Sowieso. Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Was hast du denn jetzt gerade nochmal gesagt gehabt, Christian?
Dass das Ergebnis zum Ende der Deadline da sein muss. Wann du es machst, ist völlig egal.
Genau, richtig. Ja, damit habe ich ja gesagt, was ich sagen wollte. Pascal, löse mich mal ab, ey, ich bin durch.
Der Take war auf jeden Fall gut. Ja, nee. Eben, also wenn das Ergebnis und wenn man eine Deadline hat und sich auf die vereinbart hat und am Ende passt das Ergebnis, ist das ja in ganz vielen Jobs oder vielleicht auch nicht in ganz vielen, aber in einigen Branchen ist das ja durchaus möglich, das auch einfach zu machen. arbeite, wann du willst. Scheißegal, Hauptsache Tag X ist da und du kannst es präsentieren und es ist fertig. Das ist flexibles Arbeiten. Für mich. Naja, so wäre schön. Aber ja, kannst halt auch nicht immer und überall machen.
Nee, vor allem muss aber auch bei flexiblem Arbeiten der Arbeitgeber hat ja eine Fürsorgepflicht. Ne? Der muss ja auch versuchen, darauf zu achten, dass du jetzt nicht an dem einen Tag 18 Stunden arbeitest.
Richtig.
So, das ist ja auch eine Herausforderung für den Arbeitgeber, dann, wenn du, sagen wir mal, nie da bist, in Anführungszeichen.
Ja, aber da schimpfe ich jetzt auch wieder Eigenverantwortung. Du stempelst dich ein, du hast eine Stempeluhr. Du bist verpflichtet zu stempeln in Deutschland. Ab Betriebsgröße XY ist ja in den meisten Fällen gegeben.
Arbeitszeiterfassung,
ja. Ja, genau. Digitale Zeiterfassung ist mittlerweile Pflicht, Standard. Stempelst dich ein, dann mach dir eine App auf und dann siehst du, wie lange du arbeitest. Wenn du überziehst, wenn du ständig überziehst, ja, dann muss dein Chef natürlich intervenieren und sagen, hör mal, so nicht.
Ich sehe die Herausforderung darin, dass wenn du einen Job hast, der viel Druck mit sich bringt, dass du deine 8 Stunden arbeitest, dich ausloggst und dann weiterarbeitest, damit das Ergebnis dann am Ende stimmt. Weißt du? Das könnte natürlich, also ich glaube schon, dass sowas oft passiert, damit man nicht irgendwie einen um den Sack kriegt, damit das Projekt fertig wird und hin und her.
Also ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, was oft passiert, was mir auch passiert, was auch anderen passiert. Wir sitzen ja abends und irgendwann am Zocken, dann ruft einer bei Teams an, schreibt bei Teams, kannst du mal eben. Ja klar, kannst du mal eben. Ich sitze ja eh hier. Stempelst du dich dafür ein? Nein. Schreibst du die Zeiten auf? In der Regel nicht. Du machst es einfach. Dann häuft sich natürlich und irgendwann denkst du dir so, boah, ich hab mal gestempelt. Aber mach's halt nicht. So. Es gibt genug, die machen das, dann ist auch vernünftig. Aber ja, in einem schlechten Beispiel wie mir, ich mach's
ja, aber, oft weil, nicht. Aber das ist aber auch genau wie meine Meinung. Ich bin auch so, wenn ich mal länger auf der Arbeit bleibe, ich schreibe mir da keine 15 Minuten über Minuten auf. Wenn ich mal eine Stunde länger bleibe, dann fange ich an, eine Stunde aufzuschreiben. Aber Minuten, das ist so, dann gehst du halt mal nächsten Tag 5 Minuten früher nach Hause, weißt du?
Geben und nehmen.
Ja, aber auch immer noch das große Problem ist, dass A, es wirklich gerade so projektbezogen immer noch die Anforderungen gibt, ja, du hast einen 40-Stunden-Vertrag, aber spätestens zum Ende des Jahres werden das auch mal 60 bis 70 und da setzen wir voraus. Und das höre ich auch ganz häufig von Bewerbern, dass eine Viertelstunde länger machen ist überhaupt kein Problem. Das wird vorausgesetzt. Wir sind ja alle High-Performer. Aber wehe, du gehst dann mal 10 Minuten früher. Dann kommt wieder dieses, wir müssen aber hier unsere 8 Stunden am Tag voll machen. Das ist dann wieder das, was nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Ne? Wenn du mehr machst für deinen Chef, das ist die Einstellung, die ganz oft noch da ist, ist das überhaupt kein Problem, das ist gerne gesehen, aber wehe, du gehst mal 10 Minuten früher. Und ich sehe das bei meinem Arbeitgeber, da ist das überhaupt kein Problem, wir haben eine minutengenaue Abrechnung. Das heißt, wenn ich morgen 10 Minuten früher gehe, ja, dann ist das halt so. Ich sollte mal eben Bescheid sagen, dass ich früher gehe, dann ist das überhaupt kein Problem. Nur ich höre das halt ganz oft in Bewerbungsgesprächen, dass es genau daran hapert. Solange du dich für die Firma einsetzt, ist das in Ordnung. Sobald du mal ein bisschen weniger machst, haben da ganz viele Arbeitgeber ein Problem mit.
Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass die 8 Stunden überhaupt gar keinen Sinn machen. Also 8 Stunden Arbeitszeit. Wenn ich überlege, meine Frau arbeitet für eine Verwaltung, ne, für eine Stadtverwaltung. So. Und da ist ja sowieso eine Stadtverwaltung, ist ja sowieso nochmal schwierig, weil die sehr eingefahren sind auf ihre alten Strukturen von 1712. wenn die Gas gibt, schafft die es teilweise in 1,5 Stunden ihr Tagespensum runterzuarbeiten. Dann sind die Aufträge durch, die Anträge, dies, das, jenes. Und dann muss die da theoretisch 6 Stunden sitzen. Natürlich kann man nochmal Telefon oder vertritt mal Kollegen oder sowas, aber wenn es jetzt nur um ihren Job gehen würde, easy going. Zieht ihn 2 Stunden durch. Aber da muss man dann hocken. Weil man hat ja eine 40-Stunden-Woche oder 38-Stunden-Woche oder wie auch immer. Und das ist das, was so schwachsinnig ist. So, das ist ja Zeitverschwendung.
Richtig. Und gerade wo du sagst Behörde, ich habe eine Sachbearbeiterin interviewt, die war mal in einer städtischen Behörde tätig, als Angestellte, nicht als Beamtin. Und ich sag, es gibt ja diesen Witz, Herr Beamter, warum essen Sie einen schimmeligen Apfel? Ja, als ich angefangen habe, war der noch gut. Ja. Ich sag, stimmt das? Sagt die, ja, es gibt ganz viele, wo genau das stimmt, wo genau das zutrifft. Und absolutes Gegenbeispiel aktuell von dieser Woche. Ich war am Freitag, am Freitag bei der Führerscheinstelle. Ich habe für Feuerwehr im Ehrenamt einen LKW-Führerschein, der alle 5 Jahre verlängert werden muss mit Untersuchungen und so weiter. Und es war mal wieder soweit. Und der sagte mir ganz klar, ey, wir haben noch Zeit bis September. Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir bestellen den neuen Führerschein. In den alten mache ich ein Loch, einen Aufkleber drauf, dass der noch bis Dezember haltbar ist. Der neue kommt mit der Post, brauchen Sie nicht nochmal hier hinfahren. Also es gibt auch da wirklich Leute, die engagiert sind, die da Bock drauf haben, die was bewegen wollen. Nur gerade öffentlicher Dienst ist noch sehr viel eingefahrene Struktur. Da wäre so ein Update mal echt eine absolut angebracht.
Man kommt da ja auch nicht gegen an. Also eben. Wenn man jetzt nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, ein Oberbürgermeister ist und irgendwas regeln kann oder eine Abteilungsleitung oder was, dann hat man das erstmal so zu machen. So, und das ist, boah, ich würde da die Krise kriegen. So.
Ne? Faxgeräte.
Ja. Ja. Yes. Du musst den Leuten erstmal beibringen, wie man sowas auch per E-Mail schickt.
Ja, was machen die mit der E-Mail? Ausdrucken, abheften.
Ja, richtig so.
Also da zum Beispiel ein ehemaliger Bürgermeister der Stadt Lennestadt, da wo ich herkomme, hat damals schon das Bürgerbüro eingeführt. Das gibt es fast so lange, wie ich denken kann. Das Bürgerbüro ist eine Anlaufstelle für alle Bürger, wenn du Personalausweis, Reisepass, Führungszeugnis, Angelschein, diese ganzen Dinge, die schnell gehen, hast du eine Anlaufstelle, dass du nicht dich durch zig Sachbearbeiter im Rathaus fragen musst, sondern du gehst dahin, die machen das. Wunderbare Sache, klappt hervorragend. Und das Faxgerät, auch das wissen viele nicht, ist auch so Feuerwehrrettungsdienst immer noch Standard. Mhm. Von der Feuerwehr gleich in Einsatz kommt, dann kriegen wir ein Fax, wo draufsteht, wo es hingeht und so weiter. Ja. Auch da gibt es mittlerweile digitale Lösungen, aber das Fax ist in Deutschland in Behörden immer noch Standard. Das ist noch normal.
Weil die Frage des Datenschutzes ja auch noch nicht ganz geklärt ist irgendwie, ne? Ja. Es gibt ja auch die Vera, die App, die Feuerwehr-App. Mhm. Aber da ist ja Standort zeigen, wer darf das sehen, warum darf man das sehen, ist ja mega kompliziert.
Richtig. Und das ist halt so der Punkt. Was Digitalisierung in Deutschland angeht, könnten wir deutlich, deutlich weiter sein. Es könnte deutlich, deutlich besser laufen. Was da auch, und ich weiß, dass ich mir mit der Aussage jetzt nicht viele Freunde mache, ich sage sie trotzdem. Alle 60, 70, 80-Jährigen, die sich heute über die Digitalisierung aufregen, die das nicht auf die Kette kriegen. Leute, ihr hattet 30 Jahre Zeit, um euch damit auseinanderzusetzen. Ihr habt es 30 Jahre ignoriert und jetzt ist die Digitalisierung schuld.
Ja, genau das ist das.
Das ist der Punkt, ja. Aber jetzt sind immer die anderen doof, ne? Also das ist ja auch immer schwierig.
Absolutes, krasses Gegenbeispiel. Meine Tante hat mit Ende 70 noch gelernt, wie WhatsApp funktioniert. Mit der schreibe ich per WhatsApp. Es geht also, es gibt diese Gegenbeispiele, aber mich 30 Jahre...
Man muss es wollen.
Man muss es wollen.
Ne? Man muss es wollen und man muss Veränderungen zulassen und wenn wir mal ehrlich sind, es wird sich ja auch alles nochmal in 10 Jahren verändert haben oder in 20 Jahren. Ja. Es wird sich alles verändern und du musst mitgehen, weil sonst wortet. Also...
Die Frage ist nicht, ob mir die Digitalisierung gefällt. Die Frage ist auch nicht, ob ich sie aufgehalten bekomme. Die Frage ist nur, gehe ich mit oder lasse ich mich davon überrollen?
Genau. Und die meisten lassen sich davon überrollen. Also die wollen halt nicht. So, bei uns ist da mittlerweile bei den Behörden so, man muss halt einen Termin machen. Da gibt es halt eine App für. So, dann klickt man da drauf, Personalausweis, ein, dann sagt er dir, da und da wohne ich, dann musst du gehen mit dem Bürgeramt. Hast du Dienstag einen Termin um 8. Wenn ich dann aber, ich wohne halt auch in einem Dorf hier, ne, und da sind sehr viele alte Menschen, die sich darüber aufregen, ja, früher konnte man einfach da hingehen, ja, jetzt aber nicht mehr. Ja, wie soll ich da einen Termin machen? Mit der App. Ja, und wenn ich kein Smartphone habe, hast du. Und wenn ich keins hätte, dann mach dir keine Gedanken darüber. Also, du hast doch eins. Nee, das ist aber meckern, weil früher war alles besser. Einfacher. Und ich glaube auch, dass es früher einfacher war. Oder entschleunigter war. Das glaube ich schon. Aber es ist halt nicht mehr so. Nee. Müssen wir jetzt mit leben. Müssen wir gucken, wie wir das machen.
Ja, der Beste daraus machen. Das ist halt so der Punkt. Und ich sag mal so, die meisten Älteren haben ja noch eine Familie. Dann frag doch einfach mal. Enkel oder Tochter, Sohn, whatever. Lass dir das doch erklären. Und dann kannst du immer noch resignieren. Und kannst sagen, boah, nee, das ist nichts für mich. Aber kannst du das nicht für mich machen?
Genau.
Aber das ist ja auch die Generation Boomer und die Generation noch davor, die erwarten ja immer. Also Fragen ist ja immer Gift. ich frage ja nicht, ich meckere hinterher, dass nicht geholfen,
keiner geholfen
hat. Genau, ja. Dass keiner geholfen hat. Aber mal zu fragen. Also, das machen wir nicht. Also, schwierig.
Wo du gerade die Boomer ansprichst, also mein Vater ist Boomer-Generation und wir kriegten unseren ersten Computer, da war ich 5 oder 6 Jahre alt, weil mein Vater gesagt hat, ich lasse mir nicht von meinen Söhnen erklären, wie das Ganze funktioniert, ich will das selber können. Also mein Vater, der hat neben Laptop dann auch ein Tablet und eine Smartwatch und hier dieses Klapp-Phone von Samsung und was im Haus Smart Home funktioniert, wird dann auch Smart Home. Da bin ich echt oldschool. Also ich drücke noch auf den Lichtschalter und ich brauche keine elektrischen Jalousien. Da funktioniert das bei meiner Mutter genauso. Also nur ich sehe es halt auch im Bekanntenkreis, wenn sich da absolut gegen gewehrt wird, was ich nicht verstehe. Gerade weil es mir das doch echt einfach macht, wenn ich mich damit auseinandersetze.
Das ist ja eine Erleichterung. Wenn man sich damit auseinandersetzt.
Richtig.
Lass uns mal zurückkommen zum Job. Ich würde gerne wissen, du bist Werkzeugmechaniker.
Richtig.
Das heißt, du baust Werkzeuge oder du baust Werkzeuge, die Werkzeuge reparieren?
Nein, jetzt muss man, wenn die meisten an Werkzeuge denken, denken die ja an Zange, Hammer und so weiter und so fort. Das ist es nicht. Ich bin damit beschäftigt, Stanzwerkzeuge zu bauen, Stanz- und Umformwerkzeuge. Also diese Werkzeuge schneiden Blechteile aus. Die schneiden sie aus, die biegen sie um. Das ist das, was ich mache. Das ist ganz einfach ausgedrückt, würde mein Arbeitgeber Konfetti produzieren, wäre ich damit beschäftigt, die Schere herzustellen, die das Konfetti ausschneidet. Selbst in diesem Beruf ist Digitalisierung ein Thema. Künstliche Intelligenz wird ein Thema so langsam. Das kommt auch bei uns. Es hat nicht den Stellenwert, wie es gerade in den sozialen Netzwerken gehypt wird, aber es kommt. Und auch ich merke, dass ohne Digitalisierung, ohne Programmierkenntnisse, ohne Computerkenntnisse das nicht mehr funktioniert. Also auch ich stehe am Rechner, habe Programmiersoftware etc., wo ich mit arbeite. Das ist so der Punkt. Was wichtig ist, sich da auch mit auseinanderzusetzen. Und da wäre wirklich der erste Tipp, sowohl an die künftigen Arbeitnehmer, setzt euch damit auseinander, was es überhaupt für Berufe gibt. Macht euch damit schlau. Es gibt diese Karrieremessen. Es gibt, bei uns nennt sich das Ganze Nacht der Unternehmen, findet einmal im Jahr statt, wo ich mir unterschiedlichste Unternehmen mal anschauen kann, um eine Vorstellung zu bekommen. Wir haben regelmäßig Praktikanten, die keine Ahnung davon haben, was es für Möglichkeiten gibt. Und das wäre mal das Erste, wo wir ansetzen sollten.
Ich finde, das sollte in der Schule schon gemacht werden.
Oder nein, in der Schule müssen wir lernen, wie man Gedichte analysiert. Das brauchen wir nie wieder, aber da können wir Zeit mit verschwenden. Und dann können unsere ganzen Lehrkräfte, nämlich bei das haben wir schon immer so gemacht, bleiben. Offenbar man hört den sarkastischen Unterton raus.
Das Schulsystem anguckt, haben wir ja schon ganz oft gesagt, finde ich, 5., 6., vielleicht noch 7. Klasse, finde ich okay. Da lernt man Grundrechenarten, da lernst du, keine Ahnung, ich habe eine Wohnung gekauft, jetzt will ich Laminat kaufen. Da muss ich ja wissen, ne, A mal B, alles klar, so wie viel brauche ich dafür. Finde ich alles gut. Dreisatz kann man auch noch verwenden oder Prozentrechnung. Ne? Kauf ein Auto, wie viel Prozent, Jahreszins, bla bla bla. Aber bei binomischen Formeln zum Beispiel oder bei der PQ-Formel, Nullstellenberechnung, muss ich schon sagen, das ist schon... So viel Mathe, das baue ich nie wieder. Ich brauche das nie wieder. Wahrscheinlich braucht ein Mensch, der beruflich Nullstellen berechnet, das öfter, aber ich brauche es halt nicht. Die Herausforderung ist natürlich, wie man das dann umkrempeln könnte, das System. Du brauchst das 20-fache an Lehrkräften, du brauchst junge Lehrkräfte und du brauchst ein System, was das fördert. Und da können wir uns im Mund fusselig reden.
Solange da kein Geld fließt, ist das schwierig.
So, wer von euch hat in der Schule den Spruch gehört, du wirst nicht immer einen Taschenrechner zur Hand haben, wenn du
ihn brauchst? Ja, klar.
Jeder, das klar.
Hier hat jeder von uns. So, und dann schauen wir uns unser Schulsystem noch einfach mal an. Dieses, wir müssen Dinge auswendig lernen, stammt noch aus dem Mittelalter. Wenn die Bibliothek abgebrannt ist, muss es Menschen geben, die es wieder aufschreiben konnten. Das verstehe ich absolut. Und jetzt nennt mir eine Situation im Berufsleben, wo ich, wenn ich selber nicht weiß und nicht weiterkomme, es nicht nachlesen darf oder einen meiner Kollegen fragen darf.
Nirgendwo. Doch. Nirgendwo.
wenn meine Maschine morgen früh streikt, ist das Erste, was ich mache, die Bedienungsanleitung, die im Übrigen, glaube ich, 1700 Seiten hat, aus dem Schrank zu holen. Wenn ich es da nicht rausfinde, frage ich einen Kollegen oder rufe den Technik-Support an, die mir weiterhelfen. Warum müssen wir mit 15, 16 die Wahl treffen, was wir beruflich machen wollen? Meine Idee wäre, dass wir nach der Schule so ein Jahr damit verbringen, die unterschiedlichsten Berufe kennenzulernen. Du gehst einen Monat in die Industrie, du gehst einen Monat ins Handwerk, du gehst einen Monat in den Medizin-Pflegesektor, um mal rauszufinden, was liegt mir denn überhaupt.
Oh, haben das wir nächste schon so ist, dass. Ja, genau so.
Die Babyboomer haben uns jahrelang und jahrzehntelang erklärt, du musst studieren, damit aus dir was wird. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Wir haben arbeitslose Akademiker und Babyboomer, die sich darüber beschweren, dass sie keine Handwerker mehr kriegen.
Gleichzeitig Rente nur Rentenpreis.
Ja. Und dir wird immer noch erklärt, du sollst nicht ins Handwerk gehen, du sollst was Vernünftiges machen. Warum?
Das ist witzig, ne? Wir sagen halt auch so oft, dass immer noch gesagt wird, geh nicht in Handwerk, sondern geh studieren oder so. Aber da sage ich auch, und das habe ich ja auch mal irgendwo bei irgendwem gehört, es kann nicht jeder mit seinem verkackten Mac im Starbucks sitzen und irgendeine verkackte App programmieren. Das funktioniert nicht.
Das war Nordwolle. Der Typ von Nordwolle hat das gesagt.
Ja, aber das ist so in meinem Kopf und der hat einfach fucking recht damit. Funktioniert nicht.
Natürlich muss man aber auch damit, also du musst auch, glaube ich, dafür gemacht sein. Du musst da schon für gemacht sein, keine Ahnung, Dachdecker zu sein. So, sollst du mit Höhenangst nicht machen, als Beispiel.
Nee.
Oder ich hab eine Ausbildung in der Pflege gemacht. Ich habe erst Altenpfleger gelernt, habe ich dann abgebrochen, weil ich dachte, in der Pflege ist nichts und habe dann Heilerziehungspfleger gelernt. Ja, hätte ich mir auch sparen können, aber ist ja egal. Das Pflege, da höre ich ja von vielen, ach, das könnte ich nicht. Nee, oh, da Kacke wegmachen. Ja, das ist auch das Einzige, was du als Pfleger machst. Den ganzen Tag machst du nur Kacke weg. Schwachsinn. Aber natürlich passiert das auch. Du musst auch mal einen Menschen sauber machen, der sich eingekotet hat. Und das ist auch erstmal nicht angenehm bei 40 Grad in einem geschlossenen Raum. Ist das nicht angenehm? Aber irgendwann ist das halt auch so, das ist ja nichts Schlimmes. Also das passiert das hat jeder von uns dreien schon mal gemacht, als er Baby war, und wird vielleicht jeder von uns dreien machen ungefähr in 60 Jahren. So.
Dazwischen kann dir das auch passieren.
Ja, aber das ist der Alkohol meistens schuld. Aber nein, ich meine einfach, dass du musst trotzdem dafür gemacht sein, sowas machen zu wollen. Weil jeder kann das machen, jeder kann Pfleger werden, aber dann machst du deinen Job nicht gut. So, du arbeitest da mit Menschen, du arbeitest da mit Situationen, die nicht schön sind. So, das musst du halt dann schon wollen.
Aber selbst das Wollen reicht dir nicht, wenn dir Steine in den Weg gelegt werden. Gehen wir mal kurz zurück zum Handwerk. Unterhaltet euch mal mit Frauen, die ins Handwerk wollen. Da kriegt ihr ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln.
Ist das immer noch so?
Das ist immer noch so, dass die mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Ich habe eine Handwerkerin am Telefon gehabt, das war eine Konstruktionsmechanikerin, die top ausgebildet war, die richtig was drauf hatte, die keinen Job gefunden hat, weil die Infrastruktur, Sozialräume etc. in den Firmen nicht da ist. Deswegen wird die nicht eingestellt. Was ich nicht verstehen kann, die Infrastruktur schaffen kostet mich einmalig 10.000 Euro. Die unbesetzte Stelle kostet mich pro Jahr mindestens 70.000 bis 80.000 Euro. Wo liegt das Problem, diese Infrastruktur zu schaffen? Frauen, die ins Handwerk wollen, bekommen immer noch Steine in den Weg gelegt, weil es halt auch immer noch ewig Gestrige gibt, die denen das Ganze nicht zutrauen. Und auch da möchte ich sagen, in den meisten Fällen ist der einzige Vorteil von Männern gegenüber Frauen die körperliche Leistungsfähigkeit. Warum sage ich in den meisten Fällen? Ganz einfach. Ich bin nicht in der Lage, körperlich hart zu arbeiten. Ich muss beim Duschen hin und her rennen, um nass zu werden. Körperlich arbeiten kann ich nicht. Wir haben Frauen, die ins Handwerk wollen, denen legen wir Steine in den Weg. Das funktioniert so in Zukunft nicht mehr.
Finde ich auch vollkommen schwachsinnig.
Ja.
Also meine persönliche Meinung. Es gibt mit Sicherheit noch welche, ach, ich weiß es nicht, wenn ich mit Leuten quatsche, die 1965 ihre Ausbildung gemacht haben oder in den 70ern, ja, dann darfst du da nirgendwo Tittenkalender hinhängen. Ja, das ist auch das größte Problem hier, dass wir das nicht machen dürfen. So, aber ist ja so. Das sind ja so Aussagen, wo du denkst, ja, Digga, dann häng die doch einfach ab oder lass sie hängen. Und dann wird schon jemand sagen, das ist cool oder das ist nicht cool. Also, ne, blödes Beispiel, aber solche Argumente kommen dann.
Ja, oder dann wird die schwanger und dann fällt die ewig lange aus oder die kann ja nichts schleppen oder die sind ja nicht belastbar oder.
Ich glaube, das Schwangerschaftsding ist nochmal noch ganz, ganz schlimm, wenn da so eine, weiß ich nicht, 25-jährige Frau kommt und dann denken die so, ah, 25, 3-4 Jahre noch, dann fällt die für 2 Jahre aus, was machen wir denn da? Und dann denkst du, ja, ist halt evolutionär gegeben, dass nur mal Männer nicht schwanger werden, Frauen schon, stell die trotzdem ein. So.
Ja, vor allem, du hast ja genug Zeit dazu planen. Also du kannst ja dann, so planen, dass du damit rechnest. Und wenn du damit rechnest, dann hast du ja einen Backup-Plan. So. Wenn der nicht eintritt, weil sie vielleicht doch kein Kind haben möchte, ist doch alles cool. Wenn du einen Backup-Plan hast, wenn sie ein Kind kriegt, ja, dann ist doch auch cool.
Aber da musst du dir wieder extra Gedanken machen.
Das ja, aber das ist dein Job Geld. Als Chef.
Ja, natürlich ist das dein Job als Chef.
Ich krieg die Krise, wenn Chefs immer noch operativ so viel machen. Die sollen Chefsachen machen. Deswegen, ich finde es so gut, dass wir jetzt gerade mal reden und mit einem, der sich auch damit beschäftigt, weil Führung, ey, geh aus dem Operativen raus und führ dein Unternehmen. Bitte, mach es. Und nicht, ich muss meine Nase überall fucking reinstecken, jedem auf den Sack gehen, jedem noch sagen, nee, du machst das jetzt nicht, du machst das so und so. Nee, lass die Leute machen. Du hast sogar noch welche eingestellt, die anderen überwachen sollen und die dir reporten.
Ja, die Zwischenebenen.
Ja, genau. Ne? Ja. Dann gib denen auf den Arsch. Aber früher, so.
Ja, aber ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist. Ich sag jetzt mal, keine Ahnung, du machst dich selbstständig. Du hast jetzt, bist Bäcker und ich sag dir, ich mache mich jetzt selbstständig, als mit meiner Bäckerei hier, Konditorei. So, dann wird das einmal so richtig, das wird richtig erfolgreich. Dann machst du noch eine zweite Filiale auf. Oder du machst erstmal eine größere Backstube und musst mehr Personal einstellen. Aber das ist ja dein Baby, das ist deine Bäckerei. Und das soll ja genau so sein, wie du das willst. Also glaube ich, dass es nicht so einfach ist, einfach zu abzugeben und nur noch zu überwachen. Weißt du? Oder weißt du nicht, was ich meine? Du guckst mich sehr komisch an. Oder ist dein Bild eingefroren?
Nein, natürlich. Ich weiß genau, was du meinst. Natürlich. Aber du musst Vertrauen entwickeln, weil sonst bleibst du da stehen. Wie willst du denn weiter expandieren? Das fliegt dir irgendwann ja komplett auf die Füße. Wenn du nicht irgendwelche Leute hast, denen du vertrauen kannst. So, oder wo du mal selber sagen kannst, boah geil, es läuft gerade alles. Ich mache jetzt mal wirklich 2 Wochen Urlaub, mach dein Handy aus. Das macht ja auch keiner. Also ich kenne keinen Chef, der das macht.
Dazu mal so ein paar Gedanken, die ich gerade in der Trage.
Sehr gerne.
Ich bin ja selbst nie Unternehmer, Selbstständiger oder Führungskraft gewesen. Und mir hat vor ein paar Jahren ein Offizier von der Bundeswehr, ich war im Übrigen auch nie bei der Bundeswehr, den Satz mitgegeben, führen Sie so, dass Ihre eigenen Männer Ihnen nicht in den Rücken schießen. So. Das war die schnellste Führungskräfteschulung Deutschlands, die Führung auf den Punkt bringt. Hat mir in 10 Sekunden mehr beigebracht als die ganzen Jahre zuvor. Führung ist weder Titel noch Macht oder Kontrolle, sondern Vertrauen, wie gerade angesprochen. Jetzt ist das so, dass wir in diesem Land Chefs haben, die sich jedes Jahr wieder darüber beschweren, dass von den Kostenstellen keine zur Weihnachtsfeier erscheint. Und Führungskräfte, die froh sein müssen, dass die eigene Mannschaft unbewaffnet ist, denn die würde ohne zu zögern tatsächlich abdrücken. Was mir richtig auf den Keks geht, ist, wir haben ja Unternehmen, wo es funktioniert. Wir haben ja Unternehmen, wo Leute richtig gerne arbeiten. Man soll jetzt niemals nie sagen, ich würde sogar behaupten, es ist möglich, mich aus meinem aktuellen Job abzuwerben. Ich garantiere allerdings, das wird sehr, sehr teuer, denn die Hürde, damit ich da tatsächlich sage, ich gehe, die ist sehr, sehr hoch. Was ich aktuell habe auf einem sehr hohen Level, weiß ich, was ich bekomme, weiß ich nicht. Und das ist halt dieser springende Punkt, dass wir immer noch Macht und Kontrolle haben wollen. Wir haben immer noch Chefs und Führungskräfte, die ihre Mannschaft morgens um 6 Uhr im Kollektiv anbrüllen und meinen, ich muss die unangespitzt den Boden rammen, damit sie wissen, wo ihr Platz ist. Wir verwenden immer noch cholerisches Verhalten, teilweise inflationär. So Führungskräfte habe ich durch, weil sie immer noch Macht und Angst gegenüber Respekt verwechseln. Das kann nicht funktionieren. Und wenn ich Frauen ausschließe, weil ich sage, die könnten schwanger werden, dann schließe ich 50% der potenziellen Arbeitnehmer aus. Das ist halt sehr, sehr kurz gedacht. Und wenn ich sage, ich möchte keine Frauen einstellen, weil die schwanger werden könnte, dann darf ich auch keine Männer mehr einstellen, die Motorrad fahren, Fußball spielen oder sich in irgendeiner Hilfsorganisation engagieren, weil auch da was passieren kann, was schiefgehen kann. Ich bin Feuerwehrmann. Wenn ich heute Nacht um 2 Uhr von der Leiter falle, dann hat mein Chef morgen auch nichts von mir. Es ist wieder dieses Problem, dass die Denkweise vor 30 Jahren stehen geblieben ist. Und wir halt immer noch dann diese Altbackenen haben, die denken, nee, Frauen gehören hinter den Herd. Und ich habe noch ein Beispiel, was ich in meinen Vorträgen ganz gerne nenne, wo mir nach einer Speech letzte Woche in Süddeutschland unterstellt wurde, ich hätte es mir ausgedacht.
Ja, erzähl mal.
Das war eine ehemalige Assistenz der Geschäftsleitung, die nach über 10 Jahren ihren Job hingeschmissen hat. Die von heute auf morgen entschieden hat, ich mache das nicht mehr, ich gehe nicht mehr hin. Die hatte ihren Chefs nämlich verkündet, ich bin schwanger und bekomme von beiden Chefs Besuch zu Hause. So nach dem Einstieg kann man sich jetzt denken, die kamen nicht mit Blumen und Pralinen zum Gratulieren. Nein, die haben den Ehemann von ihr verbal zusammengefaltet und beleidigt, weil er jetzt schuld dran war, dass die Mitarbeiterin demnächst erstmal ausfallen wird.
Das hat eine erzählt.
Ich wünschte, ich hätte es mir ausgedacht, aber nein, es ist tatsächlich genau so passiert. Das Beispiel ist Realität. Gott sei Dank ein Einzelfall, wobei ich mir vorstellen kann, es gibt noch mehr Chefs, die so denken. Und gerade bei einer Sachbearbeiterin, was man ja aus dem Homeoffice machen könnte, in den meisten Fällen verstehe ich das nicht. Wenn ich in meinen eigenen Beruf reingucke, Werkzeugbau, Zerspanung, Industrie. Wenn da eine Frau arbeitet, die schwanger wird, da plane ich nichts mehr. Die ist von heute auf morgen weg, weil wir mit Giftstoffen zu tun haben, weil wir mit Schadstoffen in der Luft zu tun haben. Ich habe den Fall mitgemacht vor ein paar Jahren, die wird sofort arbeitsunfähig geschrieben.
Ja.
Ja, ja, klar. Ist ja auch vernünftig in dem Fall. Mhm. Aber einen Bürojob, ja, nee. Also vor allem, wenn man selber oder wenn die Frau in dem Fall selbst noch anbieten würde, boah, ich mach so lange wie geht.
Ja.
Warum macht man dann so ein Fass auf? Lass die doch genauso lange machen, wie sie noch kann. Dann geht sie in Mutterschaft und dann kommt sie irgendwann wieder. Und wenn sie nicht wieder kommt, ja, dann musst du einen Plan B gehabt haben für den Fall. Dafür bist du ja Chef.
Ja, da gebe ich dir auch recht. Also jetzt habe ich nochmal gerade nachgedacht, das ist einfach auch gar nicht dein Job als Personalmensch, also als Beschäftigter, Mitarbeiter, darüber Gedanken zu machen.
Nein,
hast du gar kein Geld für.
Nein.
Das ist der Chef, der sich darüber Gedanken machen soll, muss.
Jetzt mal ernsthaft, ein Angestelltenverhältnis ist eine Beziehung, wenn man es mal so betrachtet. Eine Beziehung auf vertraglicher Grundlage, die jederzeit von beiden Seiten gekündigt werden kann.
Ja.
Ja, das stimmt, rein objektiv betrachtet, aber man baut ja Bindungen auf. Wenn man jetzt seit 20 Jahren im Unternehmen ist, so, dann ist man entweder nicht umsonst da, weil das so schön ist da, oder weil früher hieß es so, ja, Arbeit ist halt Arbeit, da musst du trotzdem hingehen. So, als ich vor 3 Jahren bei der AIDS-Hilfe gekündigt hatte, habe ich das ein halbes Jahr vorher schon mit meiner Chefin besprochen gehabt. Ich habe gesagt, das ist nichts mehr für mich, ich bin ein bisschen auf Jobsuche, ich suche mir was Neues. So, und da war die froh drüber, dass ich ihr das gesagt habe und nicht einfach Montag gekommen bin, ja, hier ist meine Kündigung, ich bin jetzt nochmal 2 Wochen krank und dann bin ich weg. Sondern, ne, dann wusste sie, alles klar, der geht. Oder da haben wir natürlich Gespräche geführt, was können wir machen, damit du bleibst und hin und her. Aber da war einfach ganz klar, also, da ging es auch nicht ums Geld. Das war einfach nur, das macht mir keinen Spaß mehr. Und ich habe keine Lust, irgendwo hinzugehen, wo es mir keinen Spaß macht, ne? Und das war eigentlich ganz geil, dass wir dann gesagt haben, ja, dann ist das so, zu wann? Ja, zum, was weiß ich denn, 1.10. wussten die aber schon im Juni oder im Juli. Ja, und dann kann man sich darauf auch einstellen. Und das finde ich ein gutes Zusammenarbeiten dann. Aber ich kenne von ganz vielen Leuten, die gesagt haben, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich will kündigen, ich suche mir was Neues. Und dann sage ich, sprich doch mal mit dem Chef darüber. Ja, und dann weiß der das. Ja, ja. Dann weiß der das. Und was soll der machen? Dich rausschmeißen? Ja, schon gut.
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt.
Noch ein bisschen Geld.
Das ist der Punkt. Ich glaube, wir beide haben da auch mal drüber geredet. Ich habe ja auch mich eine Zeit lang jetzt mal umgeguckt gehabt, weil das Gespräch hatte ich ja dann auch. Danach habe ich auch noch mit dem Chef gesprochen und ich bin ja auch jetzt erstmal da geblieben. So. Und war auch, ich sag mal, so ein gutes Gespräch in dem Sinne. Ja, wir haben halt viel aufgeklärt. Aber klar, jetzt ist halt so, der weiß halt, der hat sich schon mal umgeguckt. So, ich glaube, weiß nicht, das ist auch schwierig für einen Chef, das jetzt zu differenzieren, weil der weiß, boah, wenn das jetzt hier nicht so rund läuft, dann kann er gut sein, dass der von heute auf morgen weg ist.
So. Ja, aber das kann, und aber das sollte sich ein Chef dauerhaft vor Augen führen, wenn du jetzt 10 Mitarbeiter hast, so, und du bist jetzt nicht gerade auf einer Nordseeinsel, wo nur 3 Jobs gibt, sondern du bist in Berlin oder in der Großstadt, Oberhausen, Essen, Duisburg, scheißegal wo, du hast halt aber auch ein Jobangebot. Du kannst ja, also der Chef muss ja wissen, dass das nicht die größte, tollste Firma der Welt ist, weil sonst gäbe es keine Personalprobleme. Sonst hätten wir keine Probleme mit Fachkräften. Das würden die alle dahin kommen. Aber es kommen ja nicht immer alle dahin oder dahin. So, warum kommen die nicht? Weil sie entweder kennen sie nicht, zu wenig Werbung, oder du hast mal gehört von einem, nee, da habe ich auch mal gearbeitet, da, der ist aber, nee, da ist scheiße. So, da musst du ja was gegen machen. Und wenn du das nicht machst, dann musst du damit rechnen, dass deine Mitarbeiter einfach gehen, weil das ist ein professionelles Arbeitsverhältnis. Und man hat 4 Wochen Kündigungsfrist und dann wartet.
Unter 5 Jahren.
Ja. Ja. Dann werden es halt 2 oder 3 Monate.
Ja.
Erstmal, um hier auch was Praktisches mitzugeben, an alle Arbeitgeber da draußen, redet mit euren Leuten. Ihr müsstet normalerweise mit jedem Mitarbeiter 3 Gespräche im Jahr führen. Gespräch Nummer 1, ich nenne es so gerne Auskotzgespräch des Mitarbeiters. Der Mitarbeiter muss mal die Möglichkeit bekommen, alles anzusprechen, was ihm nicht passt, ohne gleich Angst vor irgendwelchen Sanktionen zu haben. Das ist ja das große Problem. Die meisten da draußen haben Angst vor Sanktionen, weshalb sie das, was ihnen nicht passt, nicht ansprechen. Gespräch Nummer 2, der Arbeitgeber kann sich mal gegenüber dem Mitarbeiter auskotzen. Was gefällt mir denn an meinem Mitarbeiter überhaupt nicht? Was müsste anders laufen? Auch ohne sofort die Abmahnung, Kündigungskeule zu schwingen. Und Gespräch Nummer 3, wo will der Mitarbeiter denn überhaupt hin? Wie stellt er sich das vor? Was möchte er an Geld verdienen? Und was ist er bereit dafür zu tun, um dieses Geld zu verdienen? Logischerweise, auch wenn ich Kritik äußere, auf einer vernünftigen Basis. Ich muss respektvoll bleiben dabei. Tipp für alle Arbeitnehmer, gerade auch, was jetzt hier so 16, 17 wird, was ins Berufsleben einsteigt. Wenn ihr euch wirklich denkt, mir passt mein Job nicht mehr, das geht überhaupt nicht mehr. Das große Problem ist, dass negative Nachrichten die positiven überwiegen. Macht euch mal über ein paar Wochen eine Liste, was euch überhaupt nicht gefällt. Ihr schreibt alles auf, was euch ärgert, und ihr schreibt es jedes Mal auf, wenn es euch ärgert. Und nach 8 Wochen, 10 Wochen setzt ihr euch hin, guckt mal, wie viele Punkte sind das, was doppelt sich, und dann geht er zu eurem Abteilungsleiter und legt ihm das vor und sagt, pass mal auf, das hier gefällt mir überhaupt nicht. Dann hat der Abteilungsleiter endlich mal eine Basis, wo er weiß, wo er anpacken kann. Entweder er kümmert sich drum, macht Vorschläge, oder ihr merkt, es ist ihm komplett egal. Dann könnt ihr euch immer noch was Neues suchen. Nur wenn einmal auf dem Tisch ist, wenn einmal klar ist, ey, der Job ist eigentlich ganz in Ordnung, ich habe nur diese 1, 2 Punkte, die überhaupt nicht gehen, dann erstmal versuchen, dass die abgestellt werden. Wenn mein Chef das dann überhaupt nicht interessiert, kann ich immer noch sagen, ich gehe woanders hin.
Ja. Das sehe ich genauso. Und ich finde das Reden allgemein, ich finde das Reden einfach allgemein wichtig. Wenn einem was nicht passt, man muss ja nicht sagen, oh, das ist der größte Scheiß hier, sondern ja, irgendwie, was weiß ich, denn irgendein Beispiel, ne? Mir gefällt das und das nicht. Dann sollte der Chef sagen, alles klar. Also so würde ich das machen, dann würde ich aber sagen, was würdest du denn ändern wollen? Wie würdest du es ändern wollen?
Richtig.
Weil ich kann jetzt als Krankenpflegerin nicht sagen, nee, also ich morgens 6 Uhr arbeiten, das ist nichts für mich. Ich komme erst um 8. Das geht nicht. Was man anbieten kann, ist, du kannst gerne dauerhaft Spätschicht machen. Ja. So, das wäre eine Möglichkeit, wenn man morgens um 8, aber das ist ja auch dann blöd. Aber du musst halt gucken, welche Rahmenbedingungen hast du da. Wo habe ich mich denn, du kannst als Feuerwehrmann nicht sagen, ja, ich mag aber nicht so gerne heiße Häuser. Ja, dann solltest du nicht Feuerwehrmann werden. So,
richtig. Ne?
Man sollte sich da schon ein bisschen Gedanken zu machen.
Nur es ist ja auch so dieses Thema Gehalt. Es ist ja nicht nur das Gehalt, was ich ausverhandeln kann. Ich sehe das wirklich, es gibt diese Firmen, die ihren Auszubildenden Firmenwagen zur Verfügung stellen, wenn die Noten in der Berufsschule passen. Es gibt ja sehr viel, was ich aushandle.
Ja, aber ist ja ultra geil. Ist ja ein Anreiz.
Habe ich bei meinem Bruder gesehen. Der hatte ab dem 2. Lehrjahr hatte der einen Firmenwagen, solange die Noten in der Berufsschule passten. So, es geht. Du kannst dir sehr viel einfallen lassen, was einfach machbar ist, um deine Leute zu begeistern. Und nur es wird halt nicht miteinander geredet. Ich wüsste jetzt schon, wenn ich morgen früh zu meinem Vorgesetzten gehe und sage, pass mal auf, das und das gefällt mir überhaupt nicht, dann würde er sich das anhören und dann wird da eine Lösung für gesucht. Das ist der springende Punkt. Und da geht es drum. Und wenn ich als Angestellter jederzeit Angst haben muss, dass ich rausgeschmissen werde, nur weil ich mal Kritik äußere, ja, dann ist das halt eine sehr, sehr schlechte Variante. Ich habe noch keine Firma gesehen, wo morgens schon 100 Leute vorstehen, die da gerne arbeiten wollen. Die suche ich noch. Es wäre mal schön, wenn ich so eine Firma finden würde, aber ich habe sie noch nicht gefunden.
Die Sache ist ja, dass... also ich finde, man redet oft darüber, dass ein Arbeitgeber nicht optimal ist, aber ich finde auch, und die Erfahrung habe ich auch schon oft genug gemacht, dass auch einfach Arbeitnehmer auch manchmal schwierig sind.
Ja.
Ne? Schwierig sind oder man... Ich mag es nicht, wobei es ja rechtlich richtig ist. Das kriege ich im Vertrag, das muss ich machen, das mache ich, mehr mache ich nicht. Das kann man so machen. Ja. Ne? Das ist vollkommen legitim. Aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man nicht auch mal extra, weiß ich, einen Tag frei kriegt, wenn man den braucht oder sonst, weil das muss man auch nicht machen als Chef. Man muss das machen, was im Vertrag steht. Aber darüber regt sich dann auf. Ich darf gar nicht früher gehen. Ja, du bist aber auch genau um Punkt 8 hier und um Punkt 16 Uhr sitzt du schon im Auto und drehst Schlüssel um. So, ich finde das immer ein Geben und Nehmen. Und das habe ich ja zumindest in all meinen Berufen gemerkt, die ich bis jetzt gemacht habe, oder meine Arbeitgebern. Ich habe immer gesagt, ja, wenn der Chef fragt, kannst du heute eine Stunde länger bleiben, im Keller aufräumen? Ja, sicher. Wenn ich Zeit habe, natürlich. Wenn ich keine Zeit habe, habe ich Nein gesagt. Aber wenn ich Zeit habe, ja, kann ich eben machen. Dann sagt er, ja, geil. Dann wusste ich aber auch, wenn ich spontan einen Tag Urlaub brauche, ist der Letzte, der Nein sagt.
Ich habe es mir im Gedächtnis geblieben, Elektriker. Mit Meisterbrief. Hatte sich in einem Handwerksbetrieb beworben. 20 Jahre selbstständig, Qualifikation braucht man nicht darüber zu sprechen, die war erstklassig. Ich sage, warum suchen Sie einen neuen Job? Ja, er würde 70, 80 Stunden Woche arbeiten als Selbstständiger, das wollte er nicht mehr, will Zeit für die Familie und so weiter und so fort. Ich sage, okay, kann ich verstehen. Und passte auch soweit alles, hatte sich auf eine 37,5-Stunden-Woche beworben, alles Bestens. Ich sage, was haben Sie sich gehaltstechnisch vorgestellt? Grinst schon einer. Ein Gehalt, ja, 8.000 brutto. Ich sage, wie kommen Sie auf 8.000 brutto? Ja, er hätte jetzt auch so 4,5 netto und das wäre ja sein Lebensstandard. Das wollte er behalten.
Ich sag, kann man ja nachvollziehen.
Kann man nachvollziehen. Ich sage aber für mich mal eben zum Verstehen. Ich sage, Sie machen momentan 70 bis 80 Stunden die Woche. 8 brutto. Und jetzt wollen Sie auf 37,5 Stunden die Woche, zudem nicht mehr selbstständig, sondern angestellt und wollen immer noch 8 brutto. Ja, ich sage, sobald Sie einen Arbeitgeber gefunden haben, der Ihnen das bezahlt, rufen Sie mich an, dann kündige ich meinen Job und fange da auch an.
Ja, das ist das ja.
Das funktioniert nicht. Hier noch so ein Beispiel. Hatte sich auch einer beworben und ich weiß gar nicht mehr, was für eine Stelle. Er hatte sich aber auf eine 4-Tage-Woche beworben. Regulär festgehalten 4-Tage-Woche und es gibt 24 Tage Urlaub.
Mhm.
So, also 6 Wochen im Jahr frei.
Ja, ja.
Ja, alle anderen Arbeitgeber würden ihm aber 30 Tage geben. Ja, ich sag, bei einer 5-Tage-Woche. Nee, also er wollte 30 Tage Urlaub. Ich sag, die 30 Tage haben sie bei einer 5-Tage-Woche. Hier haben sie eine 4-Tage-Woche und sie haben trotzdem 6 Wochen. Nee, das würde er nicht machen, weil er wollte 30 Tage Urlaub im Jahr.
Ja, aber dann hat er das nicht verstanden.
Richtig, ich hab's
dann hat er einfach nicht gebrochen. Ja, ja, dann hat er nicht verstanden.
Oder also, wollte er nicht verstehen, dann ist
ja... Ja, ja, oder das. Was mich gerade nochmal interessiert ist, du führst Vorstellungsgespräche. Das heißt, die Firma, für die du arbeitest, ruft dich an und sagt, führ mal ein Gespräch mit dem Kernphysiker.
Wir schalten diese Schnellbewerbungsanzeigen in sozialen Netzwerken für unsere Kunden. Mhm. Also wir suchen LKW-Fahrer, wir suchen komplett Handwerksbereich, Logistik und so weiter. Trag dich ein mit Name, Telefonnummer, Mailadresse, wir rufen dich an. Ich rufe also im Kundenauftrag dann an und führe dieses Erstgespräch, um mal zu schauen, wen habe ich da überhaupt. Okay. Passt das fachlich, passt das menschlich, gehen die Vorstellungen in die richtige Richtung, um unseren Kunden sagen zu können, ey, das ist eine Empfehlung, das könnte was sein. Oder ich sage am Telefon schon, passt überhaupt nicht. Und das sind diese Gespräche, die ich führe.
Aber musst du nicht dann auch Fachwissen haben über jeden Job, der da aufgeschaltet wird? Oder kriegst du quasi so ein Anforderungsprofil oder sowas?
Ich habe eine Stellenbeschreibung vorliegen, was der Kunde sich ungefähr wünscht. Also abgeschlossene Ausbildung, abgeschlossenes Studium, so und so viel Berufserfahrung, eventuelle Zusatzqualifikation. Die kann ich abfragen und es geht natürlich dann auch um das Menschliche.
Ja.
Also ich habe wirklich auch schon diesen Fall gehabt, dass jemand fachlich top war, der mir dann aber erzählte, dass seine ganzen aktuellen Arbeitskollegen alle Schwachköpfe sind und das, was die in anderthalb Wochen schaffen, da würde er 2 Tage für brauchen und die hätten alle nichts auf der Reihe und so weiter und so fort. Da sage ich dann, das wird nichts. Weil da willst du menschlich nicht mit zusammenarbeiten.
Was ist, wenn sich einer bewirbt? Und ihr sucht eine studierte Kraft und du bist aber der Meinung, der hat zwar kein Studium, aber eine Berufsausbildung und 10 Jahre Berufserfahrung. Musst du dann sagen, nee, tut mir leid, oder
nein,
der also, könnte trotzdem interessant sein?
Solange ich vernünftig begründen kann, der passt auf die Stelle, schicke ich ihm weiter.
Mhm, okay.
Das beste Beispiel, was ich hatte, ging um einen Kfz-Lackierer. Mhm. Und da bewirbt sich einer. Und ich sage, was haben Sie für eine Ausbildung gemacht? Ich bin Konditor. Da war für mich so die Schublade auf, so alles klein, 15 Sekunden verabschiedest du dich, aber gib ihm mal eine zweite Chance. Ich sage, was machen Sie beruflich? Ja, er wäre seit 30 Jahren als Konditormeister tätig, wäre jahrelang am Kreuzfahrtschiff gewesen und so weiter und so fort. Da war für mich das Gespräch eigentlich beendet, vorweggenommen, das Gespräch hat 25 Minuten gedauert. Ich sage, warum Kfz-Lackierer? Mhm. Also was bringt das? Ja, seine Werkzeuge, die er als Konditor benutzen würde, würde er im Baumarkt kaufen. Wie ein Lackierer ebenfalls. Der einzige Unterschied wäre, seine Farbe wäre essbar. Und da habe ich angefangen zuzuhören. Da habe ich
letztendlich gesagt, ja,
kann man als Quereinsteiger auf jeden Fall weiterschicken.
Okay.
Und das ist dieses auch, was mir momentan überhaupt nicht gefällt, dass viele Unternehmen eine KI im Bewerbungsprozess vorschalten, die nach Keywords im Lebenslauf sucht, beziehungsweise nach dem Alter scannt. Altersdiskriminierung im Arbeitsleben ist absolute Realität. Und dann wird von der KI die Bewerbung aussortiert, obwohl der Bewerber top gepasst hätte.
Ja, wir machen auch gerade, wir haben so ein KI-Gremium.
Sie unten.
Moment. Ach, so, wir haben so ein KI-Gremium auf der Arbeit, wo wir auch quasi einen externen Berater haben, der uns quasi dazu berät, wie wir jetzt KI besser nutzen können, datenschutztechnisch vernünftig nutzen können und auch so Dinge sagt, wie nutzen Sie es nicht für Bewerbungsverfahren. So, als Beispiel ist nur ein Beispiel davon, ne?
Ja.
Weil ich hätte auch erstmal in meinem Kopf, wäre mega einfach, Bewerbungsverfahren kann schon mal die Hälfte von, die nicht geeignet sind, rauslöschen. Ja, aber vielleicht sind die ja trotzdem geeignet und du weißt es aber nicht.
Richtig. Sortierst dir mit KI, behaupte ich, einen Großteil aus von geeigneten Bewerbern. Du wirst sie aber nie an den Tisch kriegen, weil die KI sie aussortiert hat.
Ja.
Wenn ich die Bewerber anrufe, ich habe nichts vorliegen, außer Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Ich habe vielleicht noch ein paar Infos, die eingegeben haben. Finde ich aber gut, weil in einem Telefongespräch bekomme ich den ersten Eindruck ungefiltert. Ich weiß sofort, wen habe ich da vor mir sitzen. Passt das? Kann das passen? Oder passt das überhaupt nicht?
Ja.
Das ist genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, dass wenn du nicht mit dem Menschen geredet hast, dann kannst du den noch nicht ausfiltern. Also so ein Telefonat, so ein Initialtelefonat sehe ich auch als durchaus sinnvoller als KI. Bei KI filtert dir hundertprozentig irgendeinen raus, weil er vielleicht, weiß ich nicht, irgendeinen Fehler in seinem Lebenslauf hatte, weil nervös, was weiß ich, jahrelang nicht bearbeitet, whatever. Der ist aber, weiß ich nicht, 20 Jahre Berufserfahrung und einfach ein tüfte Typ. Und KI sagt aber, wegen einem Formfehler zum Beispiel, nö, ist nicht, und schmeißt ihn in eine Tonne. Das ist also gefährlich.
Ich war im März auf der Zukunft Personal Nord in Hamburg. Die Zukunft Personal macht 4 Events jedes Jahr, da kommt alles hin, was HR, Recruiting und so weiter ist. Und komme mit einem Personaler ins Gespräch, der mir tatsächlich erzählt, ich kriege nur schlechte Bewerbungen, wir finden keinen. Sag einfach mal die Frage, wenn da jetzt ein Lebenslauf bei euch landet, der nicht perfekt ist, was macht ihr? Der wird aussortiert. Ich sag, warum ruft ihr nicht einfach mal den Bewerber an und sprecht mal 10 Minuten mit ihm? Sprecht ihn auf das an, was im Lebenslauf drinsteht, was euch nicht gefällt. Da haben wir keine Zeit für. diese Person mag mich seitdem nicht mehr, als ich dann antwortete, dass jemand aus dem HR-Bereich, der keine Zeit hat, mit Bewerbern zu telefonieren, an seiner Position falsch ist. Ich bitte dann darum, diesen HRler rauszuschmeißen und für das Geld jemanden einzustellen, der wirklich arbeiten möchte. Mhm. Dem mag mich diese Person nicht mehr. Das wäre aber der erste springende Punkt. Ladet die Leute doch mal ein und fragt einfach mal, was da passiert ist. Warum diese Lücke da ist, warum dieses und jenes nicht passt und gebt denen die Chance, sich zu erklären.
Ich habe bei uns im Unternehmen einen kennengelernt, ist auch eine Führungskraft, der, wenn Leute sich bewerben, die anruft und sagt, kommen Sie doch mal, wann haben Sie Zeit, mal 5 Minuten zu quatschen? Kein Vorstellungsgespräch, sondern, wenn das jetzt nicht gerade, keine Ahnung, 100 Kilometer entfernt ist, sondern 20, 30 Kilometer. Und dann quatscht er mit denen über Gott und die Welt. Nicht über Arbeit, sondern und Freizeit oder Familie und was machen sie sonst so oder hin und her, um dann herauszufinden, passt der Mensch theoretisch schon mal menschlich hier hin? Hat der Bock mit uns zu arbeiten? Ist das ein lustiger Typ oder ist das eher so ein engstirniger oder wie auch immer? Um das schon mal rauszufinden. Und wenn das alles passt, dann sagt er, dann melde ich mich gerne bei Ihnen für einen Termin zum Werbungsgespräch. Wann passt Ihnen das denn? Können Sie eher abends, können Sie eher morgens, damit man zum Beispiel mal ausfiltern kann. Damit man sich nicht auf den jetzigen Arbeitgeber krank melden muss, um zu einem Bewerbungsgespräch zu gehen, was ja auch 1000 Leute machen. Ist ja einfach so. Man kann so ein Ding ja auch um 18 Uhr führen. Das muss ja nicht morgens um 11 sein. Also ein bisschen...
Ja, du kannst das erste ja auch sogar online machen. Das ist ja mittlerweile auch möglich.
Könnte man, wenn man das will. Ne? Ist ja,
ja
auch,
klar.
Will man das? Also ich find Bewerbungsgespräche online, habe ich bis jetzt 2 Stück gehabt. Ich bin beides mal dagegen entschlossen, weil das war nichts für mich, das ging mir um den Sack. Und das war, ich komme ja selber aus Duisburg und das waren Stellen in Duisburg. Dann hätte ich mir dann sagt doch, ich soll vorbeikommen. Bin nur in einer Viertelstunde überall da. Dann hätten wir mal quatschen können, einen Kaffee trinken können und dann wissen wir halt voneinander, was will der andere denn? Aber online habe ich ja dann, nee, komm.
Ja, weißt du ja gleich, was wir jetzt gerade machen. Also, du hast die Kamera an und du sabbelst ein bisschen mit den Leuten, die dann noch dabei sind.
Ist für mich immer noch was anderes. Bei einem Vorstellungsgespräch, wenn ich mich nicht gerade in Berlin oder Hamburg bewerbe, sondern hier in der Nähe, dann will ich da mit den Leuten reden. Dann will ich die sehen.
Und du wirst nicht glauben, wie viele Vorstellungsgespräche scheitern, weil die Unternehmen nicht die Bereitschaft haben, das mal abends um 19 Uhr zu machen. Weil die immer noch nicht verstanden haben, dass wenn ich einen Bewerber habe, der aktuell in einem Beschäftigungsverhältnis ist, dass der nicht mittags um 14 Uhr Zeit dafür hat.
Ja, das ist ganz einfach so. Ich hatte mich, als ich in meinem letzten Job war, hatte ich mich bei einer anderen Firma beworben als Personalmanager. Also die haben mich angeschrieben, ob ich da Bock drauf hätte. Ich sage, kann ich mir ja mal anhören, was sie so zu erzählen haben. Mhm. Und worauf der Typ, der war auch 90 geboren, gar nicht klar kam, ist, dass ich da nicht so gebettelt habe nach dem Job, sondern ich ganz klar gesagt habe, das und das will ich, das und das verdiene ich jetzt, ich möchte jetzt mehr haben, ich habe mehr Verantwortung, ich bin Personalmanager und einen Firmenwagen. Und dann hat er gesagt gehabt, Firmenwagen ist ja auch, war ja auch im Anforderungsprofil. Und dann sagte der, ich sage, um welches Auto handelt es sich das denn überhaupt? Also welche Preisspanne, was ist denn das? Weil man hat ja diese 1%-Regelung, muss ja gucken, was man bezahlt. Dann sagte er, das ist bei uns ganz fancy geregelt, das entscheidet die Geschäftsführung. Ich sage, was ist das denn fancy? Wenn ich jetzt einen Porsche kriege, dann muss ich ja 900 Euro im Monat von meinem Geld abgeben. Und wenn ich einen VW ab habe, muss ich nur 100 Euro abgeben. Das geht ja mal gar nicht. Sie können ja nicht entscheiden, welches Auto ich dann kriege. Also ohne mir das zu sagen. Und dann habe ich auch am Ende, das war auch sehr geil, aber ich wusste ja auch, ich habe ja einen festen Job. Ich bin ja nicht darauf angewiesen, jetzt irgendwie irgendeinen Job zu kriegen. Und der Job war ja, wie gesagt, nicht scheiße, wo ich vorher gearbeitet habe. Und dann habe ich einfach angefangen, das Gespräch zu dominieren und habe dann auch Sachen gesagt wie, ja, alles klar, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit. Dann bin ich aufgestanden, ich sage, und dann melde ich mich bei Ihnen. Und dann guckte er mich ganz entsetzt an, warum ich dann das Gespräch jetzt beende und ihm sage, dass ich mich bei ihm melden werde. Und da hat er mich direkt angerufen nächsten Tag, wie es denn aussieht. Ich sage, weiß ich noch nicht. Ich habe ja gesagt, ich melde mich bei Ihnen dann, vielleicht nächste Woche Montag. Ja, fand der gar nicht gut, aber der wollte ihn unbedingt haben.
Passiert mittlerweile öfter.
Hab dann da nicht angefangen übrigens.
Weiß ich. Wir hatten das Gespräch.
Ich hab damals eine Zeit gehabt, da wusste ich nicht, ob mein befristeter Vertrag verlängert wird. Und habe dann logischerweise auch angefangen, Bewerbung zu schreiben, weil ich auf Arbeitssuche, auf Arbeitslos mal so überhaupt keinen Bock hatte. Und hatte mich beworben in einem Unternehmen, krieg eine Antwort. Und aufgrund dieser Antwort hätte ich schon gesagt, ich bin so gut wie eingestellt. Und dann hatte ich Vorstellungsgespräch und sitze da den Morgen nur mit der Personalchefin, weil der Betriebsleiter krank geworden war, man aber das Gespräch nicht absagen wollte. und erklärte mir dann auch, dass man diese Firma aufgekauft hätte und die halt auch noch auf einem relativ alten Stand wäre, man das Ganze aber modernisieren wollte und Leute brauchte dafür und sie könnten momentan keine Nachtschicht machen, weil ihnen das Personal fehlt und so weiter und so fort. Bin mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren. Und eine Woche später habe ich das nächste Gespräch mit dem dem Betriebsleiter dann dabei und habe noch im Gespräch beschlossen, hier fängst du nicht an. Man hatte mir dann die Bedingungen genannt, zu denen ich hätte arbeiten sollen. Bedingung Nummer 1, es gibt auf der späten und auf der Nachtschicht nur 2 Mitarbeiter. Bedeutet, wird mein Kollege krank, muss ich zu Hause bleiben, ich darf ja nicht alleine arbeiten. Also es da technische Voraussetzungen für gibt, dass du auch alleine arbeiten darfst, war in der Firma noch nie angekommen. Voraussetzung Nummer 2, ich bekäme 26 Tage Urlaub im Jahr. Wird für den einen oder anderen normal klingen, jetzt muss man aber wissen, Metallindustrie hier im Sauerland ist 30 Tage Standard. Die habe ich überall. Ich hätte keine Spätschichtzulage bekommen, ich hätte einen Stundenlohn als Nachtschichtzulage bekommen. Freiwillige Feuerwehr geht überhaupt nicht, weil der Mitarbeiter ja dann eventuell mal nicht da ist. Das war der Punkt, wo ich für mich entschieden habe, nein, hier fängst du definitiv nicht an, hier wirst du nicht glücklich. Ich glaube, die suchen heute noch.
Ja, die Unternehmen müssen sich halt darauf einstellen, dass du mehr auf die Leute eingehst. Ja. Eingehen musst. Ich meine, ist ja auch richtig so, die machen ja was für dich. Also die sind ja für dich da, damit du das nicht machen musst. Dafür bist du ja jetzt da. Und dann musst du halt gucken, dass du die irgendwie glücklich hältst. Ich habe einen Kollegen, der war auch in der Stahlindustrie in Duisburg. Und der war irgendwann Vorgesetzter, ist er geworden. Ne? Hier so, der hat einen Techniker gemacht und war dann halt so eine Leitung. Und der hat immer gesagt gehabt, bei seinem Team, du musst deine Mitarbeiter bei Laune halten, damit die einfach gerne zur Arbeit kommen. Weil wenn die nicht gerne zur Arbeit kommen, melden die sich gerne auch mal krank. So, und wenn die gerne zur Arbeit kommen, dann kommen die auch mit dem Schnuppen zur Arbeit. So, ne? Und dann gibt's auch mal freitags abends eine Pizza. Dann bestellt der für alle mal eine Pizza und sagt, wir machen heute keine halbe Stunde Pause, wir machen eine Stunde Pause. Außer, geht natürlich betrieblich nicht, aber immer so, wenn es gerade geht, ja, dann macht doch eine Stunde Pause, ist doch egal. So, dann sind die Leute zufrieden, dann können die ihre Pizza essen und dann kommen die auch wieder gerne zur Arbeit hin. So, das ist ganz einfach so. Ich weiß noch genau, wie Ander mal erzählt hatte, dass dann bei denen, es gab immer einen, der war immer freitags war der krank. Der war immer freitags krank, eine Person. Und dann sagte ein anderer Kollege von ihm, der auch Chef war, so, ja, dann gib den doch mal hier einen Krankenscheinpflicht am ersten Tag. Sagt er, bist du bescheuert? Dann ist er nicht nur freitags krank, ist er die ganze Woche krank, wenn er zum Arzt geht. Da kann er besser einmal freitags krank sein, als irgendwie alle 2 Wochen eine ganze Woche krank sein. Aber so denken die wenigsten Arbeitgeber. Also zumindest denke ich, dass sie so wenig so denken. Ich kenne nicht so viele Arbeitgeber.
Das ist der Hauptpunkt, der mir im Recruiting begegnet, ist fehlende Wertschätzung. Das ist der springende Punkt. Da hapert es in den meisten Fällen dran, wenn Menschen sagen, ich brauche einen neuen Arbeitgeber. Die Sachbearbeiterin, die in 4,5 Jahren Mitarbeiterin 26 auf der Position ist, ich überlasse es euch, die Fluktuationsrate auszurechnen. LKW-Fahrer ist auch so, was meint ihr, ist der meiste Kündigungsgrund, warum LKW-Fahrer einen neuen Job suchen?
Boah, da hätte ich jetzt Zeitdruck oder Arbeitsbedingungen gesagt. Du findest keinen Parkplatz mehr zum Pennen, du hast nur Stress, du musst aber jetzt nach Italien fahren, das muss jetzt fertig sein.
Die wollen sich an Gesetze halten. Das ist der Grund, die wollen sich an geltende Gesetze halten. Das ist somit der Grund, warum LKW-Fahrer ihren Job hinschmeißen.
Und weil sie es nicht machen können aufgrund der Arbeitsbedingungen.
Richtig.
Und ja. Ach so, weil die gezwungen sind, quasi mehr zu machen, als das Gesetz vorgibt.
Und du hast ja als LKW-Fahrer diese Fahrerkarte. Du hast ja früher Tachoscheibe, die deine Fahrzeiten ruht. Mittlerweile hast du ja eine Fahrerkarte. Und ich habe mir sagen lassen, dass die mittlerweile von dieser Organisation, heißt ja mittlerweile BALM, die diesen Güterverkehr überwacht, die können wohl neben dem LKW auf der Autobahn herfahren und das Gerät schon auslesen. Und es gibt tatsächlich Spediteure, die ihren Fahrern eine zweite Fahrerkarte geben. Was natürlich hochgradig illegal ist, dass wenn du die erste Karte voll hast, du die zweite da reinschiebst.
Ja. Aber das kann man auch auslesen. Ich meine, du kannst, also das war, soweit ich das weiß, war das nicht möglich, dass du random quasi nochmal die Karte tauscht.
Doch, du könntest ja rein theoretisch auch mit zwei Fahrern auf dem LKW sitzen.
Und dann hast du
ausgetauscht. Es ist ja, so ein LKW darf ja 24 Stunden fahren. Wenn ich jetzt meine Fahrzeit voll hätte und der Kollege fährt dann einfach weiter, ist das ja vollkommen in Ordnung. Du kannst ja die Karte tauschen und dann sagen, es sitzt ein anderer Fahrer hinter dem Lenkrad. Das bekommt der LKW ja nicht mit.
Ja, das ist das Schwierige. Aber ich finde es aber auch schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, an geltende Gesetze halten. Bei LKW-Fahrern sage ich jetzt mal auf jeden Fall ja. Sicherheit, Straßenverkehr, hin und her. Aber ich bin auch der Meinung, man muss auch mal so ein bisschen Grauzone haben. Also ich mache ja auch Arbeitssicherheit. Und ich bin ganz ehrlich, das ist meine Meinung, wenn ich mich an jede einzelne DGUV-Vorschrift halte, dann ist das ganz toll. Dann passiert auch nichts mehr, weil als arbeitet keiner mehr.
Eben.
Ich meine, dann passiert auch keine Unfälle mehr. Klar, ist richtig. Aber das macht keinen, also das funktioniert nicht. Das funktioniert so nicht.
Du kannst nicht jede Vorschrift einhalten. Das ist schlicht und ergreifend nicht machbar. Da bin ich bei dir. Ne? Das ist, dann darf ich nicht mehr arbeiten gehen.
Und hat man sich darüber unterhalten muss, das zeigt doch eigentlich auch schon wieder, in was für einem Sumpf an Vorschriften und Gesetzen und Reformen und whatever, da hat sich doch nie einer mal so richtig hingesetzt und geguckt. Das wurde einfach nur immer durchgewunken. So, ihr müsst jetzt das machen, ihr müsst jetzt das machen, aber da beißt sich mit dem, da hat ja keiner gesehen. So, das heißt, du hast ganz viele Vorschriften rausgedonnert, weiß ich nicht, 700 Seiten Katalog. Ja, dann frag mal einen, der da durchgewunken hat, was steht denn auf den 700 Seiten? Hast du dir da durchgelesen?
Es gibt viele sinnvolle Vorschriften, wirklich, ne? Gehörschutz ab 25 Dezibel zum Beispiel oder dass du Einweisungen, Unterweisungen machen musst. Das ist alles schon wirklich sinnvoll. Die Herausforderung ist aber, wie genau müssen die Unterweisungen sein und wie viele und wie oft muss ich das wirklich machen? Wenn ich bei uns auf der Arbeit zu einem Kollegen gehe, der seit 30 Jahren Schreinermeister ist und dem dann sage, ja, ich muss dich jetzt aber mal in die Kappsäge einweisen, dann schmiert der mir eine und sagt, Junge, ich kann dich gleich meine Kappsäge einschmeißen. Also, weißt du, der weiß, wie eine Kappsäge funktioniert. Er ist Schreinermeister seit 30 Jahren. So, was soll ich dem denn erklären? Als Beispiel jetzt so, ne?
Du weißt ja selber nicht, wie das Ding funktioniert.
Natürlich nicht. Aber nein, aber der weiß und auch seine Mitarbeiter, der macht natürlich die Unterweisungen. Aber boah, wenn ich jetzt dem Schreiner Gesellen, der seit 30 Jahren Geselle ist, jetzt das 100. Mal sage, wie man mit der Kreissäge zu arbeiten hat. Ich weiß nicht, ob das nicht einfach ausreicht, wenn man sagt, guck mal, der hat einen Gesellenbrief, der weiß, wie man mit der Kreissäge arbeitet. Dafür hat er eine Prüfung abgelegt. So,
wenn wie viele Finger hat er noch? Hat er noch alle Finger? Hat er noch alle Finger? Dann weiß er, wie er damit umgehen kann. Oder so. Genau.
So, und das finde ich halt schwierig, weil du machst es, glaube ich, kleinen Handwerksbetrieben komplett, also für jedes einzelne Gerät eine Gefährdungsbeurteilung, für jeden Bereich eine Gefährdungsbeurteilung, ein Explosionsschutzdokument in der Schreinerei zum Beispiel. Da musst du alles machen. Und wenn du jetzt einen Betrieb mit zwei Leuten hast, wo du der Meister bist und noch einen Geselle hast, ja, dann arbeitest du halt nicht mehr, dann schreibst du nämlich den ganzen Tag nur noch. So, das ist, finde ich, ich sag mal, Gefährdungsbeurteilungen sind wichtig, aber die muss man klein halten können, schnell machen können. Per Klick machen können. Das haben wir, alles klar, Ende. Damit du in 5 Minuten durch bist und nicht dafür 500 Jahre brauchst.
Du bringst mich gerade auf eine Idee. Auch
nur, das ist meine Meinung. Das gibt's schon.
Nee. Das ist für später.
Das ist meine Meinung, dass wir uns durch Vorschriften selber die Arbeit versauen. Mhm. Zum Teil. Nicht immer, nicht alles, aber zum Teil schon.
Wir bürokratisieren uns kaputt.
Genau. Und gerade Arbeitssicherheit ist schon so, boah, da muss auch ein Typ für sein, um das vernünftig rüberzubringen. Oder du bist ein Arschloch und dir ist alles egal. Aber das, dann bist du auch nicht gerne gesehen, wenn du als Arbeitssicherheitsmensch in irgendwelche Einrichtungen kommst.
Kennst du, ne?
Ich bin gerne gesehen.
Es ist viel gesunder Menschenverstand, wo es dann oftmals auch dran hapert. Das würde funktionieren. Aber ja. Bleibt spannend, das Ganze.
Ich glaube, da bleibt alles spannend. Und ich bin auch mal gespannt, wenn man sich jetzt mal die neue Generation anguckt, die ja auch einfach viel mehr auf sich selber achtet, als wir das mal gelernt haben. Die Generation Z ist das, glaube ich, jetzt, ne?
Mhm.
Ja, Gen Z. Die einfach
steht in Startlöchern.
Ja, aber die auch einfach sagen, so, nee, mir geht's heute nicht gut, so mental. Mach mal was, Chef. So, das kennen die ja nicht. Die kennen nur, der hat einen gebrochenen Arm, ja, dann ist er jetzt krank. Aber die einfach auch, oder die einfach sagen, nee, ich will gar nicht arbeiten gehen. Oder nicht Vollzeit. Ich mache 2 Tage die Woche. Mehr brauche ich nicht. Den Rest will ich Musik machen im Park. Als Beispiel. Ich finde, das wird sehr spannend werden, weil darauf ist unsere Gesellschaft nicht ausgelegt.
wir sind am Ende der Zeit, wo schlechte Arbeitsbedingungen auf Dauer einfach akzeptiert werden. Gen Z stellt diese Fragen, warum soll ich das machen, warum wird mit Leuten schlecht umgegangen und so weiter und so fort. Und auch das, was du gerade sagst mit der Musik, ich gehe davon aus, Vollzeitstellen, ich weiß, dass Herr Merz das gerne anders hätte.
Meinst du?
Ja, dass Vollzeitstellen weniger werden, weil die Leute sich sagen, ich brauche 20-Stunden-Woche, um sozialversicherungspflichtig versichert zu sein und den Rest mal als Freiberufler, irgendwas, wo ich mich dann ausleben kann. Dass unsere Bundesregierung gerade mit Streichung, Minijobs und so weiter, das, was ich darüber denke, darf ich nicht offen sagen, weil dann habe ich wahrscheinlich morgen irgendwas an Bundesbehörde vor der Tür stehen. Diese ganzen Anforderungen, die alte, weiße Männer immer noch stellen, funktionieren in Zukunft nicht mehr. Das ist einfach mal so. Auf der anderen Seite sage ich auch, dass Forderungen von jungen Leuten zum Teil echt nicht funktionieren, weil es gibt nicht viel für nichts. Ich kann nicht viel erwarten, wenn ich nicht bereit bin, viel dafür zu leisten. Wenn ich mir diese ganzen Influencer angucke, und Influencer war früher eine Krankheit, heute ist es scheinbar ein Beruf geworden, die uns vorleben, dass du mit 2 Stunden auf dem Handy rumtippen am Tag Millionär werden kannst, auch das klappt nicht. Ich muss bereit sein zu leisten, wenn ich irgendwas erreichen möchte.
Ja.
Stattdessen schaffen wir die Bewertung bei den Bundesjugendspielen ab und jeder kriegt eine Siegerurkunde. Wir ziehen die junge Generation zu Waschlappen heran, und wenn die dann das erste Mal auf die reale Welt treffen, dann ist vorbei, da kommen die nicht mehr mit klar.
Genau das ist das, was wir auch gesagt haben. Und genau das ist auch das, was wir mal gesagt haben. Die Wehrpflicht ist ja ausgesetzt. Und ich, war auch, nicht, und ich war auch nicht bei der Bundeswehr. Also ich habe auch 10 Jahre Feuerwehr gemacht. Hm. Und aber ich bin der Meinung, man sollte wir leben ja nun mal in Deutschland, nennen wir es mal ein Deutschlandjahr einführen, wo du entscheiden kannst, ich mache Wehrpflicht oder ich gehe zum THW oder ich gehe zur Feuerwehr oder ich gehe, was weiß ich denn, da wird man mit Sicherheit noch ein paar Sachen finden, wo Leute gebraucht werden. Ich würde es, wie gesagt, nicht mehr Wehrpflicht nennen, ich würde es Deutschlandjahr nennen, weil wenn du Bock hast auf Bundeswehr, dann gehst du ja sowieso hin. So, das ist so.
Richtig. Ja? Dazu möchte ich gerne mal ein bisschen ausholen, da fällt mir nämlich gerade was zu ein. Erstmal, die Wehrpflicht ist ja, wie viele meinen, gar nicht abgeschafft, sondern wie richtig gesagt, gerade ausgesetzt worden. Die waren nie abgeschafft. Punkt Nummer 2, warum geht es nur um junge Männer und nicht um Frauen? Weil die Frauen damals in der Wehrpflicht nicht erfasst waren und wir dafür das Grundgesetz ändern müssten. Es würde vielen jungen Leuten richtig gut tun, einfach mal ein halbes Jahr die Fresse zu halten, nicht zu diskutieren und einfach nur zu machen. Bundeswehr habe ich mir auch gespart, wollte ich nie hin. Ich habe mich damals dann auch für den Zivil- und Katastrophenschutz verpflichtet, genauso wie du.
Kurze Zwischenfrage, aber auch da hast du gelernt gehabt, Befehle zu befolgen. Einfach das zu machen, was der Gruppenführer dir sagt, außer der sagt jetzt, renn mal nackig in das brennende Haus, das hättest du nicht gemacht, aber du hast Disziplin gelernt, du hast Kameradschaft gelernt, du hast Zuhören gelernt, ein bisschen mitdenken, und dann hast du gelernt, ich kriege einen Befehl, ich wiederhole den, damit der weiß, alles klar, der hat da gerafft, was ich vorhab, und dann machst du das einfach.
Mittlerweile bin ich selber Gruppenführer, darf also Leuten befehlen, in brennende Häuser reinzurennen, richtig? Irgendwann kam das Schreiben vom Kreiswehrersatzamt, dass das Ganze jetzt hinfällig ist, weil die Wehrpflicht ausgesetzt ist. Nur es ist wirklich dieses, es würde echt vielen gut tun, einfach mal sich sozial zu engagieren. Als die Wehrpflicht damals ausgesetzt wurde, hat das THW deutschlandweit 9000 Mitglieder verloren.
So. Ach, okay.
Ja, und es wäre echt gut, wenn da mal wieder was stattfinden würde. Und das Nächste, das meine ich aber auch wirklich dann, was sich mal ändern müsste, wäre das Ansehen von Menschen, die eine Uniform tragen. Die Polizei ist zum Fußabtreter geworden. Die Bundeswehr ist zum absoluten Fußabtreter geworden. Das sieht man momentan. Also wenn ich diese ganzen 15-Jährigen sehe, die gerade gegen die Wehrpflicht auf die Straße gehen, da habe ich auch Gedanken, die ich öffentlich nicht aussprechen darf. Die Feuerwehr ist zum Fußabtreter geworden. Der Rettungsdienst ist zum Fußabtreter geworden. Und wenn wir alle Leute mit Füßen treten, die in diesem Land eine Uniform anhaben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn demnächst keiner mehr eine Uniform anziehen möchte. Ja. Ich bin mit Polizisten ins Gespräch gekommen. Ich sage, für kein Geld der Welt würde ich in diesem Leben noch eine Polizeiuniform anziehen, weil ich wäre nach spätestens 3 Tagen vom Dienst suspendiert und verhaftet, weil ich wahrscheinlich irgendwen erschossen hätte. Das funktioniert nicht. Wir müssten einfach mal Uniformträgern, egal was es für eine Uniform ist, wieder den Respekt entgegenbringen, den sie verdient haben.
Ja, auf jeden Fall. 100%. Pascal, du warst im Rettungsdienst früher, du kennst das auch.
Ja, klar.
Wie schön das ist.
Ja, ein bisschen Taxi, ne? Also,
ja.
Ich bin ja froh, dass mittlerweile, oder ist das aktiv, ne? Dass du jetzt die Fahrten, wenn die unnötig waren, in Rechnung stellst. Kannst du jetzt, ne?
Kannst. In manchen Städten geht das, ja.
No, du kannst die
überfällig. Rechnung, ja, ist Jahre schon überfällig.
Einfach mal so ein Beispiel, paar Monate her. Die Mutter von einem guten Freund von mir hat einen Verkehrsunfall gebaut. Die war mit ihrem Auto gegen eine Wand gefahren. Okay, gut, passiert. Wir sind da hingefahren, da hast du die Polizei bestellt. Nee, noch nicht. Ich sag, dann tu das bitte. Ich sag, wenn das hier einer gesehen hat, dass du gegen diese Wand gefahren bist und du fährst jetzt, egal ob du das der Stadt meldest oder nicht, ich sag, dann bist du dran wegen Fahrerflucht. Die Polizei bestellt. Die Polizei kommt, es war ein Sonntagabend, es war dunkel und die beiden Polizistinnen waren erstmal auf Abstand. Was ich verstehen kann, die kannten uns nicht.
Mhm.
Aber wir sind beide Feuerwehrleute. Das ist das Erste, was wir gesagt haben. Und du merktest sofort, wie die Stimmung umgeschlagen ist ins Positive. Weil die merkten, okay, wir haben sonst auch mit denen zu tun. Und das ist dieser Punkt. Was das angeht, als in Berlin vor ein paar Jahren Silvester so richtig eskaliert ist, habe ich für mich festgelegt, sitze ich irgendwann auf so einem roten Auto und werde in den Hinterhalt gelockt, schmeiße ich an dem Tag hin, dann habe ich keinen Bock mehr.
Ich hab
Rettungsdienst, wenn du dich mit dem Rettungsdienst unterhältst, dann wird dir richtig schlecht, was die teilweise erleben. Das ist nochmal eine Stufe härter.
Ich habe in Duisburg, war ich auch im PSU-Team, psychosoziale Unterstützung, Seelsorger für die Kameraden quasi. Und auch hier war ja Silvesternacht vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren irgendwann. Wir haben ja auch Brennpunkte in Duisburg möglicherweise, die der eine oder andere kennt.
Ja.
So, da ging auch richtig die Post ab, wo die Leute gesagt haben, ich gehe nicht auf die Karre. Sieh zu, ist mir egal. Ich fahre nicht raus. Natürlich fahren die raus, weil das Feuerwehrleute sind, so, aber erstmal sagen die so, die können mich am Arsch lecken. Ich lasse mich doch nicht mit Raketen abschießen hier. Also, was ist das denn? Wo sind wir denn hier gelandet? Und es passiert nichts. Es passiert nichts. Oder wenig.
Wenn wir es da nicht endlich mal schaffen, in Australien ist das so, dass wenn du Rettungskräfte angreifst, also beleidigen und anpöbeln reicht schon, gehst du ein halbes Jahr in den Knast. Der Richter darf mehr draufsetzen, je nachdem, was er für richtig hält. Er kann aber nicht weniger machen. Du gehst ein halbes Jahr im Bau. Das wäre mal so eine Sache, wo ich sage, da können wir uns von den Australiern ein bisschen was abschneiden.
Ja, und ganz ehrlich auch, warum nicht? Also, du hast keinen anzumaulen. Ich meine, okay, ja, weiß ich nicht. Du hast einen Verkehrsunfall, brenzliche Situation, Schock, dies, das, jenes. Es kann sein, dass du mal irgendwie ein falsches Wort wählst. Das kann passieren. Das ist so.
Ich kann sehr wohl unterscheiden, habe ich da jetzt jemanden, der ist betroffen, oder habe ich jemanden, der mir den Tag versauen will?
Ja, natürlich.
Das ist ein riesengroßer Unterschied. Jemanden, der da betroffen ist, der in einer Extremsituation ist, völlig andere Situation, als der sich einfach darüber aufregt, dass gerade die Straße gesperrt ist.
Ja.
Und eigenständig den Rettungswagen wegsetzen will.
Hast du schon gehört?
Nee, aber wie oft ist das schon passiert, ne? Oder können sie ja nicht, weil Auto läuft, ne? Steigst du ein, tschüss.
Jetzt mal ernsthaft, den Fall habe ich letztes oder vorletztes Jahr gehabt. Da schüttel ich heute noch mit dem Kopf, wenn ich darüber nachdenke. Ich fahre mit dem Auto hier durch den Ort und sehe da auf einmal eine Person auf einer Wiese liegen. Es war sehr warm und diese Person liegt da. Okay, hältst du an, kommt eine junge Frau auf mich zu und sagt zu mir, du hast die Person auch gesehen. Ich sag ja. Ja, ich auch schon, trau mich da aber nicht beizugehen. Okay, als zierliches Mädel, 1,50 Meter, bei einem Mann beizugehen, der da liegt, kann ich nachvollziehen. Alles gut. Sie ist aber zumindest nicht weggegangen, komme ich gleich noch zu. So, also was mache ich? Gehe zu der Person hin, spreche den an, der rührt sich nicht. Gar nicht. Dafür bestellen jetzt mal einen Rettungsdienst. In dem Moment kommt eine Frau da längs gefahren und sagt, ach, der liegt da seit 4 Stunden. Warum macht nicht mal einer irgendwas? Ja, okay. Ich wähle den Notruf. Der Typ wird wach. Völlig geistesabwesend. Ich roch aber keinen Alkohol. Ich denke mir, alles klar, super. Der hat irgendwas anderes genommen. Alkohol war nicht im Spiel. telefoniere mit dem Rettungsdienst. Ich sage, schick mir mal ein RTW und schick mir mal direkt die Polizei mit. Ich weiß nicht genau, was das hier wird. Der wurde mittlerweile wach, lief rum und nahm uns überhaupt nicht wahr. Und irgendwann bemerkte er uns dann und wurde völlig aggressiv. Okay, wir halten mal ein bisschen Abstand. Ich den Notruf direkt nochmal gewählt. Ich sage, mindestens die Polizei sollte sich vielleicht mal ein bisschen beeilen. Ich mache mir gerade Sorgen, dass das Ganze eskaliert. Das dauerte auch gar nicht lange. Da kommt der Rettungsdienst, da kommt die Polizei. Das ist das Ende vom Lied. Der wollte nicht ins Krankenhaus. Die Mitfahrt verweigert. Er hatte nichts angestellt. Die Polizei durfte ihn aber auch nicht mitnehmen, weil er nichts angestellt hatte. Er steht unter Drogen, was weiß ich was. Ja, alles klar. Und kommt dann mit einer Passantin ins Gespräch, die sich darüber aufregt, dass so ein RTW da steht mit laufendem Motor.
Ja, oh, sag, Frechheit.
Ich sag, da ist ein Kühlschrank drin für Medikamente, da ist Blaulicht drin, was läuft zur Absicherung, da ist ein Funkgerät drin, was an ist, die können Klimaanlage, es ist gerade warm, wie auch immer. Verstand die nicht, dass man, um das alles zu betreiben, einen laufenden Motor braucht? Das sind die Dinge, über die wir diskutieren.
Es gibt Menschen, die sich darüber aufregen, dass nachts die Feuerwehr das Martinshorn anmacht.
Ja.
Weil das laut ist. Mir denkt, ja, Digga, aber wenn dein Scheiß ausbrennt...
Wenn ich nicht schlafen kann, braucht ihr auch nicht schlafen. Ganz einfach. Und wenn, wirf mal einen Blick in die Straßenverkehrsordnung, da steht es ganz klar drin.
Ja, ja, Sonder- und Wegerechte nur mit beidem.
Und die müssen halt froh sein, sorry, dass ich unterbreche, dass es teilweise noch Menschen gibt, die nachts das Horn auslassen, wenn die Straße frei ist. Normalerweise würden die dafür richtig auf Eier kriegen, aber es gibt genug, die so fair sind und wirklich nur mit Blaulicht fahren, um halt nicht Gott und die Welt wach zu machen. Und das ist ja, das ist einfach so ein Gentleman Agreement, so habe ich das nämlich auch noch gelernt, du ballerst nachts nicht mit Horn, außer du musst.
Ja, außer du hast einen Stau, außer du hast da 5 rote Ampeln in Folge.
Dann genau. Bei jeder Ampel, bei jeder Kreuzung natürlich, aber wenn jetzt einfach nur Kilometer geradeaus, rechts, links, nichts, ja, mach der Horn aus.
Ja.
So, ist doch okay.
Aber es regen sich Leute darüber auf.
Die Sache ist halt, passiert was, hast du als Maschinist ein Riesenproblem, weshalb ich da wirklich ein Riesenfreund davon bin, wenn ich nicht pennen kann, braucht ihr auch nicht pennen. Da bin ich völlig asozial eingestellt. Zumal es Gerichtsurteile gibt, du musst 10 Sekunden vor einer Kreuzung, vor einer Einbindung, muss das Horn einmal durchgelaufen sein. Und wenn ich da denke, wo ich hier so rumfahre, das ist nichts, was länger als 10 Sekunden dauert, bis zur nächsten Kreuzung, bis zur nächsten Einbindung. Und da bleibt das Ding an. Das ist...
Das kann ja jeder entscheiden, wie er möchte. Ich finde es einfach nur... Ich finde es eine Frechheit, dass Leute darüber aufregen, dass wenn Leute nachts freiwillig, die waren schon arbeiten... Die gehen jetzt nachts und die können auch nicht gleich wieder pennen gehen. Und selbst wenn da ein Abbruch ist, bist du ja trotzdem 2 Stunden unterwegs gewesen. Mit Aufstehen, Anziehen, zur Wache hin, umziehen, losfahren. Und kannst in 3 Stunden wieder aufstehen, um zur Arbeit zu fahren. So, aber wenn deren Haus brennt, dann geht es aber nicht schnell genug. Dann, warum brauchen die denn so lange? Oh, dies, das, jenes. Und dieses Verständnis mal wieder aufzubauen, dass das Leute sind. Es gibt natürlich auch die Berufsfeuerwehr. Aber es gibt auch die freiwillige Feuerwehr, die freiwillig nachts in brennende Häuser rennen und Leute da rausholt, wenn sie Hilfe brauchen. Oder Tote aus dem Rhein ziehen. Freiwillige. Die kriegen da kein Geld für. So, da muss man den Leuten mal vor Augen halten.
Die Rettungsleitstelle Wiesbaden hat vor kurzem auf Social Media veröffentlicht, dass die Feuerwehr nicht vorbeikommt, um Swimmingpools aufzufüllen.
Ja. Ja.
Nee, aber man darf nicht fragen.
Aber das war ja nicht umsonst, warum sie sowas gepostet haben.
Wir haben damals mit unserer Jugendfeuerwehr die Rettungsleitstelle besichtigt, um denen das mal zu zeigen. Was da an Notrufen reingeht, da fängst du aber echt an mit dem Kopfschütteln. Da rufen Leute an, weil sie Hunger haben, weil sie ein Taxi brauchen und so weiter und so fort. Das ist echt... Diese Vollkasko-Mentalität, ich rufe die 112 an, das ist echt ein ganz gefährliches Pflaster. Und dass du mittlerweile Fahrten vom RTW in Rechnung stellen kannst, weil es nichts ist, ich kann es nachvollziehen.
Muss man auch so machen, sonst ist man wirklich nur noch ein Taxi.
Ich sage ja, das war überfällig. Also das war so ein Urteil, da habe ich so, obwohl ich schon so lange raus bin, habe ich nur gedacht, boah, Gott sei Dank. Also ich, selbst zu der Zeit, wo ich noch gefahren bin, Was habe ich letztes noch gesagt? Ich glaube, eine Fahrt war da 400 oder so kostet dann.
Boah, ich habe die Preise, weiß ich nicht.
Ich habe bestimmt in einer 24er hätte ich 4 bis 5K gemacht. Ja, sag ich, wie es ist. Ne? Du bist ja da hingefahren und ja.
Ich glaube, wenn du zehnmal da. Wenn du ein RTW hast oder ein KTW hast, ne? Verschiedene Preise, weiß ich aber nicht genau.
Ja, gut, aber wenn jetzt, ne? Das wären jetzt 10 Anfahrten für Nüsse gewesen. Wo ich auch dahinter gestanden hätte und gesagt hätte, nee, die payen das jetzt. Die haben mich aus dem Schlaf geholt. Für was? So, für was? Ich habe 2 Stunden gepennt und du rufst nachts um 2 an, weil du Rückenschmerzen hast. Du kannst dich mal am Arsch lecken. Du zahlst jetzt hier schön 400 Euro. Ja, wie lange hast du die Rückenschmerzen? 3 Wochen? Ja.
Ja, da hättest in die ganzen Geschichten auch vom Alex, der da die Krise kriegt. Egal. Ich würde gerne jetzt mal Richtung Ende kommen, weil wir nehmen ja schon knapp 1,5 Stunden auf. Ja. Ich würde gerne von dir jetzt nochmal wissen, Christian, was du denn unseren Hörern so mit auf den Weg geben wollen würdest. Oder gibt es also, was du denen auf den Weg geben möchtest?
Ja, definitiv. Also an alle 14, 15, 16-Jährigen, macht euch wirklich mal Gedanken, was könnt ihr, was wollt ihr? Und setzt euch dann mit Leuten in dem Bereich auseinander und zusammen, was ihr machen könnt, was ihr für Chancen habt. Schreibt wirklich Firmen aus dem Bereich an, geht auf die zu, dass ihr Praktikas machen wollt. Und wenn es nur ein Tag ist, um da wirklich mal einen Eindruck zu bekommen, was habt ihr für Möglichkeiten? Ihr müsst nicht mit 14 schon durchgeplant haben, wie euer Leben laufen soll. Das funktioniert nicht. Ich mache heutzutage beruflich auch komplett andere Dinge als früher noch. Also das mit dem Recruiting war nicht abzusehen und dass ich mich auf Bühnen stelle, um Vorträge zu halten, das war erst recht nicht abzusehen. Hätte mir in meiner Schulzeit einer gesagt, du machst das mal, ich hätte nicht mal gelacht, aus Angst im Mittelpunkt zu stehen. Und dann alle Eltern, hört auf, euren Kindern vorschreiben zu wollen, was die mal beruflich machen sollen. Die Zeiten sind vorbei, wo einer eine Ausbildung macht und das 40 Jahre durchzieht. Das klappt nicht mehr. Das wäre so das Erste. Sich mal auch mit auseinanderzusetzen, was gibt's für Möglichkeiten, und wenn dann halt der 16-Jährige auf die Idee kommt, was studieren zu wollen, wo die Eltern vielleicht auch nichts mit anfangen können, sich mal erklären zu lassen, warum will er das Ganze denn machen? Das wäre mal so ein Punkt, und nicht zu sagen, das haben wir früher auch nicht gemacht, also gibt's das nicht.
Okay. Dankeschön.
Finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Ansonsten, was ich noch wichtig finde, ist, was wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir sowas schon mal gesagt haben, aber es ist auch nie zu spät, einfach einen anderen Job zu machen.
Ja.
Wenn du merkst, ich bin jetzt hier seit 20 Jahren Metallbauer, aber ich habe eigentlich Bock, Tanzlehrer zu sein.
Dann mach es einfach.
Leb es nur einmal.
Einfach so machen.
Also natürlich hat auch der Kevin vom Podshaker gesagt gehabt, schon ein bisschen überlegen vorher, nicht einfach irgendwas machen. Auch mal, vielleicht passt das denn auch überhaupt finanziell. Ich habe jetzt hier 3 Autos, 2 Häuser, die ich finanzieren muss. Sollte ich meinen Job einfach kündigen und Tanzlehrer werden? Oder plane ich das ein bisschen besser durch, bevor ich das mache?
Das ist ja dieses, mach was du liebst, und dann wird halt der verhasste Job gekündigt, damit er einen nicht mehr einengt. Und jetzt wird man dann halt irgendwo Musiker, Tanzlehrer, Motivationstrainer für Kleintierbesitzer, macht das ab sofort Vollzeit, ohne irgendeine Ahnung von BWL etc. zu haben. Ist ganz toll, dass mein Job mich nicht mehr einengt und in 2 Wochen engen mich dann die Rechnungen ein. Ich kann es ja erstmal nebenberuflich anfangen. Mal gucken, funktioniert das Ganze überhaupt? Und bitte nicht erwarten, dass man nach 3 Wochen da 5-stellig mit verdient. Das ist ebenso realitätsfern. Aber zumindest mal, und da bin ich vollkommen bei dir, dass wenn ich Bock habe, was komplett anderes zu machen, mal einen Weg zu suchen, wie ich es zumindest nebenberuflich schon mal anfangen kann, und zu gucken, habe ich überhaupt eine Zielgruppe, die da Geld für bezahlen will. Kann ich da meinen Lebensunterhalt mit verdienen? Weil wenn ich da kein Geld mit verdiene, ist es zwar ein nettes Hobby, aber kein Beruf.
Genau. Genau. Schönes Wort zum Sonntag.
Ja, voll.
Toll. Dann sind wir jetzt mit der Aufnahme durch. Dann, du hast, möchtest du noch was sagen, Pascal?
Puh, lange Rede, kurzer Sinn.
Hab ich dich aber überrascht jetzt, ne?
Ja, dass ich mal überhaupt reden darf in unserem Podcast, ist ja schwierig.
Direkt verschluckt.
Ja, zu Recht. Nein, Nee, ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Sehr interessant auf jeden Fall auch. Und auch auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit schon mal.
Gerne.
Nö, aber ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich überlege die ganze Zeit, wir können da jetzt auch mal kurz drüber schnasseln, wie nenne ich die Folge?
Wie du die Folge nennst?
Ja, wir bräuchten mal jetzt so einen Folgentitel. Wir können das jetzt auch mal immer in der Folge ausdiskutieren.
Das habe ich vorhin gehabt, ich glaube bei der Minute 30. Da hast du irgendwas gesagt gehabt, Christian, weil ich gesagt habe, so wollen wir die Folge nennen. Ich habe es natürlich schon wieder vergessen und mir nicht aufgeschrieben, weil wir professionell sind.
Mhm. Wo das denn?
Das wirst du raushören, Pascal, wo wir alle laut geworden sind. Wir sind alle drei mal kurz laut geworden beim Reden, wo wir uns aufgeregt haben.
Und weißt du ungefähr noch wann?
Ja, Minute, also ja, wir nehmen jetzt in Discord ja auf, eine Stunde 58. Wie lange nimmst du auf Mischpult auf?
Stunde 40.
Stunde 40, dann müsste das so Stunde 20, Stunde 10, Stunde 20 müsste das gewesen sein.
Ja, ich höre da gleich mal rein.
Da wirst du raushören. Wir haben nämlich alle drei mal kurz etwas lautstark irgendwas gesagt gehabt.
Dann haben wir einen Folgentitel, perfekt.
Nee. Dann haben wir da einen Folgentitel.
Mehr habe ich nicht hinzuzufügen.
Alles klar, dann auch von mir, Christian, Dankeschön für deine Zeit.
Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. Sehr gutes Gesprächsthema, sehr guter Gesprächspartner für uns beide. Ansonsten, wenn du noch mal irgendwelche Kollegen hast, die ihren Job vorstellen wollen oder ähnliches, ne? Gerne weiterempfehlen. Wir brauchen immer wieder Content, wir brauchen immer wieder neue Leute. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich bei unseren Zuhörern und sag einen schönen Sonntag noch und bis in 2 Wochen. Ciao.
Tschüss.
Bis dahin. Ciao.